Der dritte Spieltag ist gespielt in der Bundesliga der Frauen, aber er hatte eine Vorgeschichte, das Champions League aus von sowohl Wolfsburg als auch Eintracht Frankfurt. Darüber und natürlich auch alle Spiele dieses Spieltags wollen wir sprechen mit Lisa Seiler von frauen.de. Hallo Lisa.
Hallo ihr zwei.
Und Helene Altgeld. Sie schreibt unter anderem für The Rise of Women's Football. Hallo Helene.
Hallo.
Und das hier ist unser Intro.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Mein Name ist Max Jakob Ost und ich heiße euch sehr hier herzlich willkommen im Rasenfunk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlichen Dank nochmal an Johannes Skieber und seine Gäste, die mich in der letzten Woche an dieser Stelle vertreten haben. Das hat gut getan. Vielen, vielen Dank euch. So, ihr zwei, schön, dass ihr hier seid. Wir starten aber so ein bisschen mit dem Überthema vor diesem Spieltag zumindest, nämlich, dass es sowohl Wolfsburg als auch Eintracht Frankfurt nicht geschafft haben, sich für die Ligaphase der Champions League zu qualifizieren. Beide werden jetzt im Europacup antreten. Lisa, das wird ja vielerorts jetzt so als Zeichen der Schwäche der Bundesliga genommen. Siehst du es auch so?
Ich glaube, ich kann das so klar gar nicht beantworten, weil ich das jetzt nicht an zwei Spielen festmachen wollen würde. Und ich sehe es auch ein bisschen unterschiedlich in den beiden Fällen. Ich glaube, was Frankfurt passiert ist, kann bei so einem Spielverlauf passieren. Was Wolfsburg passiert, das finde ich ein bisschen schwieriger.
Also bei Frankfurt spielst du wahrscheinlich auf den Platzverweis für Hayley Raiso an und dann in Unterzahl ja sogar noch den Ausgleich geschafft, aber irgendwann in der Verlängerung geht's dahin, auch wenn natürlich die Wechsel mal wieder thematisiert wurden bei Nico Anautis. Sie waren spät, aber das wird einfach für immer so bleiben. Das wissen auch alle Eintracht Frankfurt-Fans. Ja, Helene, wie siehst du's denn? Wie dunkel sind die Wolken über Fußball Deutschland?
Ja, diese Debatten sind ja auch nicht neu. Also ich finde, wir hören sie eigentlich alle paar Jahre, nur jedes Mal kommen sie einfach so ein bisschen früher. Also erst ist dann die Schlagzeile, ist der deutsche Frauenfußball in der Krise, weil im Halbfinale vielleicht kein deutsches Team ist und dann überlebt plötzlich nur noch eins die Gruppenphase und jetzt ist überhaupt nur noch eins in der Gruppenphase von Anfang an. Also ja, man hat das Gefühl, aus diesen Debatten folgt dann auch jedes Mal nicht so viel. Und dann geht es natürlich auch schnell um diese strukturelle Ebene, wobei ich jetzt finde, dass bei den beiden Spielen das vielleicht gar nicht so zu 100% angemessen ist, weil ich würde jetzt nicht bei der Idee mitgehen, dass die französische und die italienische Liga unbedingt der Bundesliga der Frauen überlegen sind. Also auch da gibt es ganz viele Baustellen. Die italienische Liga hat zum Beispiel Probleme, ihre Rechte vom Pokal und so weiter auch zu verkaufen. Was die Investitionsbereitschaft angeht, der Vereine ist man da auch nicht besser als in der Bundesliga und die französische Liga ist in Teilen auch noch sehr wenig professionell. Also ich glaube, da bei diesen ganz grundsätzlichen Fragen muss man sich vielleicht vor diesen beiden Ligen zumindest nicht verstecken. Aber natürlich hat man diesen Sommer jetzt nochmal speziell gesehen, wie groß einfach diese Zahlungsbereitschaft aus England ist, wohin eben so viele Spielerinnen abgewandert sind. Und ich glaube, dass es einfach für die Bundesliga-Clubs schwierig ist und vielleicht auch aktuell gar nicht so angemessen ist, bei diesen Summen mitzugehen, die teilweise ja wirklich, da wo man sich den Kopf schüttelt, also wenn jetzt ein Verein wie Arsenal zum Beispiel Cherchi und Reuteler holt, um sie dann erstmal nicht mal im Kader zu haben bei einem der ersten Ligaspiele, das ist verrückt, oder eine Verteidigerin holt wie Elisa de Almeida, einfach nur für die Breite, die eigentlich keine Weltklasse-Verteidigerin ist, würde ich jetzt mal so sagen, für 600.000 Euro, also das sind Summen, da kann man vielleicht auch nicht unbedingt mitgehen, aber da können eben auch die französischen und italienischen Vereine nicht mitgehen. Von daher ist es natürlich schon bitter, wenn man jetzt gegen die ausscheidet und nicht gegen die englischen Clubs. Ja, aber ich wäre auch eher vorsichtig, anhand von diesen zwei konkreten Spielen jetzt da das ganz große Fass aufzumachen. Ich glaube, tendenziell sind das schon noch Gegner in einer Klasse, die auch für die Bundesliga schlagbar sind. Das hat man ja auch an den Spielen vom Spielverlauf schon auch gesehen. Es war jetzt keine herbe Klatsche. Aber natürlich ist es ein Problem, wenn man jetzt mit Bayern nur noch einen Verein hat, dem man auch wirklich zutrauen würde, in der Champions League ja auch tendenziell weiterzukommen als vielleicht das Viertelfinale.
Ja, und ich sehe eben da schon auch das Problem. Also ich würde sagen, ich würde es eben auch nicht an diesen beiden Spielen festmachen, weil ich finde es schon problematisch, wenn man sich anguckt, dass alle davon ausgehen, dass Bayern München natürlich wieder die deutsche Meisterschaft holen wird. Und man dann dahinter irgendwie darauf wartet, dass mal jemand so investiert, dass man irgendwie in die Nähe rücken kann. Und dann passiert halt genau das wieder nicht am Ende. Und da fand ich dann einigermaßen frustrierend, was in Leverkusen passiert ist. Weil ich ehrlich gesagt, bevor das Verkaufen losging, mir den Leverkusener Kader angeguckt habe und gedacht habe, eigentlich ganz geil. Also könnte gut werden. Und ja, auch die Aussagen in die Richtung gingen, wir wollen jetzt angreifen, wir wollen da oben ran, wir wollen unbedingt mindestens Platz 3 erreichen. So hatte ich Leverkusen verstanden, so von den Aussagen, die von oben kamen. Und dann finde ich es relativ unverständlich, dass man dann Carlotta Wamsa gehen lässt, natürlich für sehr, sehr viel Geld. Und dann Ruby Grant gleich hinterher schickt, wo ich mir dann denke, wenn ihr jetzt euer defensives Mittelfeld leer räumt, dann wird es halt auch eng, wenn sich jetzt noch jemand verletzt. Und das sind Dinge, die verstehe ich nicht. Und da sind dann einfach zu viele Clubs, die hinten dran sind, wo dann zu wenig passiert. Also Wolfsburg tut zu wenig, Frankfurt tut zu wenig in dem Bereich. Und das sind dann Dinge, wo ich es schwierig finde. Und ich würde auch sagen, es geht um die strukturellen Dinge. Und dann interessiert mich eigentlich zuerst, was tun wir denn mal dafür, dass die Vereine, die ausbilden, dann nachher auch was davon haben finanziell und dann auch mithalten können. Also wenn ich auf die letzte Saison schaue und dann sehe, Essen als Riesenausbildungsverein steigt am Ende ab, weil andere Vereine in der Winterpause halt nochmal derart nachlegen, dass sie sich halt drüber retten über den Strich. Und da verstehe ich den Frust, aber ich bin da wirklich sehr, sehr zwiegespalten, weil ich auch oft nicht weiß, wie will man das denn perfekt lösen? Weil am Ende will man natürlich auch nicht Bedingungen haben, wo Spielerinnen nebenbei noch arbeiten gehen müssen. Will man natürlich professionelle Strukturen in Vereinen haben. Und dann kann man sich halt auch fragen, ist es am Ende für die Spielerinnen und für die gesamte Liga besser, wenn dann Vereine hochkommen, die diese Strukturen schon haben und die all das bieten können. Und da kommen halt jetzt gerade viele.
Also ich habe dazu zwei Gedanken. Das eine ist das, was du, Helene, gesagt hast, dass diese Debatten jetzt immer früher kommen, also Champions League ohne deutsches Team, Gruppenphase ohne deutsches Team, K.O.-Runde ohne deutsches Team und so weiter. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass halt der deutsche Frauenfußball aus einer Position der Stärke kommt, sowohl auf nationaler Ebene mit dem Nationalteam als eben auch auf Vereinsebene. Das war eben ganz, ganz lange eine deutsche Domäne und da muss man sich jetzt dran gewöhnen, dass da andere Vereine, andere Länder aufgeholt haben. Und warum haben sie aufgeholt? Und das ist dann eben Punkt 2, den ich finde, dass der ein bisschen unterrepräsentiert wird. Andere Vereine, vor allem die WSL in England natürlich, die haben investiert. Die haben richtig Geld in die Hand genommen, die haben auch Geld eingenommen, die haben einen sehr, sehr guten TV-Deal mit der BBC ausgehandelt und mit diesem Geld werfen sie jetzt auf dem Markt rum. Das machen sie so, wie es das Männerpendant macht. Und da finde ich, ist aber der etwas unterbeleuchtete Aspekt, dass das natürlich wehtut, wenn Spielerinnen, vor allem talentierte Spielerinnen logischerweise, aus der Bundesliga in die WSL wandern. Aber das, was da entgegenkommt, nämlich der Geldfluss, ist im Grunde genau die Investition, die die deutschen Vereine zu großen Teilen nicht bereit sind zu machen. Also dann nimmt Leverkusen eben das Geld für Carlotta Wamsa lieber ein, als sie irgendwie zu halten. Da spielen im Einzelfall natürlich auch noch andere Aspekte mit eine Rolle. Die Spielerin will vielleicht weg und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen ist es doch so, dass was jetzt dann durch diese Transfers passiert, die wirklich sehr, sehr gut bezahlt wurden in diesem Sommer, anders als in vielen Jahren zuvor, das könnte die Investitionsspritze sein, die der deutsche Fußball aus sich selbst heraus nicht generiert, zumindest bei vielen Vereinen. Aus welchen Gründen auch immer, man kann es aber schon auch auf den Punkt bringen, weil letztlich die Männerabteilungen das nicht wollen und weil der ganze deutsche Fußball strukturell so aufgebaut ist, dass die reinen Frauenfußballvereine keine Chance haben. Die haben oft nicht die Märkte, nicht die Sponsoren, um eben wahnsinnig viel Geld zu verdienen und da es keine Ausbildungsentschädigungen und auch Weiterverkaufsbeteiligungen noch nicht so durchgesetzt sind im Fußball der Frauen, spielt das eben keine Rolle. Und die SGS Essen ist ja richtig, Lisa, dass du darauf anspielst. Die steigt dann eben ab und zieht den Kürzeren in diesem Verdrängungswettbewerb. Und jetzt ist für mich halt die Frage, was passiert jetzt mit diesem Geld, das jetzt in die Bundesliga reingeflossen ist? Denn es werden nicht immer alle Spielerinnen, die gut sind, in die WSL wechseln können. Und auch Real Madrid wird irgendwann mal genug deutsche Nationalspielerinnen bei sich haben. Ich glaube, der Unterbau ist gut und Deutschland hat ja immer noch viele andere strukturelle Vorteile. Also die TrainerInnen hier haben eine gewisse Qualität, die Stadien haben eine gewisse Qualität, natürlich auch mit Luft nach oben. Aber wenn man da mal genauer in andere Ligen reinguckt, sogar in die WSL, rechnet euch den Zuschauerschnitt ohne Arsenal aus, dann ist es auch schon gar nicht mehr so groß und bunt und leuchtend, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Und da ist jetzt für mich eben die Frage, was passiert jetzt in den Folgejahren? Denn jetzt ist mal Geld in den deutschen Fußball der Frauen reingeflossen, nicht über TV-Geld, sondern über anderes. Ich meine, wenn Kalatovansa für über 600.000 Euro kommt, dann ist das einmal die TV-Geldeinnahme von Leverkusen fast mal zwei. Die nehmen 340.000 Euro pro Jahr über TV-Geld ein. Und jetzt bin ich gespannt, was macht man jetzt mit den Investitionen? Werden die in Vertragsverlängerungen investiert? Werden die in Infrastruktur investiert? Nimmt man das jetzt vielleicht auch mit dann in die Investitionsphase im Ligaverband? Und das finde ich interessant, dass darüber so wenig gesprochen wird. Deswegen wollte ich diesen Aspekt noch aufmachen. Und deswegen finde ich, kann man es auch ein bisschen weniger dramatisch sehen. Denn der Mechanismus ist klar und dass das passieren würde, ich weiß nicht, Helene, irgendwie war das doch auch klar, weil wir haben doch alle gesehen, was die WSL macht und was die NWSL macht. Die hat ja auch schon Spielerinnen abgezogen aus Europa. Die haben halt einfach Geld und das ist halt im Kapitalismus so, die Geld haben, die kaufen sich dann die besten Spielerinnen. Also es war ja klar, dass das irgendwann passiert.
Ja, das sind einfach die TV-Verträge und halt auch die Attraktivität von diesen Ligen, was ja auch Spielerinnen wirklich immer wieder betonen, wie sehr sie das auch interessiert, so eine Liga zu haben, wo jeder jeden schlagen kann. Und das ist wirklich eben auch so ein Problem, dass da die interne Wettbewerbsfähigkeit, sage ich jetzt mal, von der Bundesliga und die externe, wie man sich außen repräsentiert, eben zusammenhängen. Weil wenige Spielerinnen wollen in einer Liga spielen, wo dann Bayern jetzt vielleicht 45 Spieler hat ohne Niederlage. Der Marktwert, gut, diese Marktwerte muss man immer ein bisschen hinterfragen, aber so viel ist wie die unteren sechs Vereine.
Oh, Clara Bühl war mal wertvollste dann, Spielerin der Welt. Das wollen wir doch nicht unterschlagen, Helene.
Na klar.
Kurzes Vergnügen.
Ja, ja. Aber ja,
ja, es ist halt so ein bisschen dieses Liga-F-Szenario, wo ja auch Spielerinnen sagen, die von Barcelona wechseln, ja, das fand ich jetzt irgendwann auch nicht mehr genug, da zu gewinnen. Und ja, deswegen hoffe ich auch, dass diese Investitionen genutzt werden, dass dieser Unterbau quasi die obere Mittelschicht da wieder rankommen kann und man nicht nur so einen Monarchen hat und die Vasallen darunter, die dann sich kloppen um den Rest.
Es ist ja auch nicht so, dass jetzt der deutsche Fußball, wenn man das so bezeichnen will, nichts davon hat, wenn Spielerinnen ins Ausland gehen. Also wenn ich mir die Entwicklung von Jule Brandt angucke, Sioke Nüsken, es ist ja nicht so, dass zum Beispiel die Nationalmannschaft nicht auch davon profitieren würde, dass Leute neue Sachen sehen, andere Erfahrungen machen, andere Einflüsse haben. Ich persönlich, an Popular Opinion vermutlich, glaube auch, dass Clara Bühl davon profitieren könnte, den Sprung irgendwann zu machen und zu sagen, ich probiere mal was anderes aus als Bayern München. Von daher, es hat ja alles auch irgendwie Vor- und Nachteile. Es ist halt immer die Frage, welchen Aspekt, um was geht's mir? Geht's mir um den Nachwuchs, der die Möglichkeit haben soll, auf hohem Niveau zu spielen? Geht es mir um die Nationalmannschaft, die möglichst erfolgreich sein soll? Will ich den kurzfristigen Erfolg? Will ich den langfristigen Erfolg? Das sind ja einfach unterschiedliche Dinge. Das kann man ja aus ganz vielen Blickwinkeln betrachten.
Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich würde vielleicht auch noch einen Punkt machen wollen, nämlich dass Vereine vielleicht so ein bisschen unterschätzen, wie wichtig dann Kontinuität dann auch sein könnte. Auch ganz wirtschaftlich, wenn man das jetzt nur ganz rational kalkulieren will und denkt, man hat jetzt die Einnahmen geschaffen, das stimmt vielleicht. Aber wenn man jetzt langfristig auch die Fans aufbauen will, dann ist es doch auch wichtig, irgendwie Identifikationsfiguren im Verein zu haben und sie da auch zu behalten. Also ich persönlich als jemand, der jetzt den SC Freiburg zum Beispiel viel verfolgt, denke mir dann auch jede Saison, ja, jetzt gewöhnt man sich so ein bisschen an die Spielerinnen, dann sind sie direkt wieder weg. Und das ist zum Beispiel anders als jetzt natürlich bei den Männern, wo man solche Spieler halten kann. Und das schafft doch auch Identifikation und Bindung und genau diese Art von langfristiger Bindung, die man auch will als Liga, damit die Leute auch wirklich wiederkommen. Also ich finde, das kann man auch nicht ganz vernachlässigen.
Ja, ist natürlich ein guter Punkt. Und wir sind jetzt innerhalb weniger Minuten sehr weit weggekommen von der Nicht-Champions-League-Qualifikation von Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Aber ich fand das jetzt gut, weil ich auch glaube, das waren Einzelspiele und das war natürlich auch ärgerlich. Ich will es jetzt auch nicht kleinreden. Das ist also gerade das Ausscheiden von Wolfsburg sollte in dieser Form nicht passieren. Auch mit dem ganzen Spielverlauf. Aber es war dann eben, da würde ich dir, Lisa, echt zustimmen, das waren halt einfach erstmal nur zwei Spiele. Und das andere ist aber die interessante Diskussion. Was passiert jetzt mit dem Geld? Wo möchte sich der deutsche Fußball hin entwickeln? Und da kann man ja auch erkennen, dass genau diese verschiedenen Aspekte, die ihr beide jetzt angesprochen habt, worauf möchte man sich fokussieren? Da sind sich die Vereine auch noch nicht einig. Und da geht das auch schon in sehr unterschiedliche Richtungen nach allem, was man so hören kann aus dem FBL e.V. heraus. Sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber dann lasst uns doch reingehen in den Spieltag. Und wie immer ist es so, wir haben alle Spiele vorbereitet. Jeder von euch hat ein paar davon gesehen und ich natürlich alle. Und wir wollen dann natürlich auch mit dem der beiden betroffenen Vereine beginnen, mit den Spielen. Also wir schauen mal nach Wolfsburg. Die sind angetreten zu Hause gegen Werder Bremen und haben einmal wieder spektakuläres Spiel geliefert, diesmal aber mit dem richtigen Ende aus Wölfinnen-Sicht für sich. In der 14. Minute geht erst Werder nach einem Riesenbock von Kaller, die in die Füße von Van Zer passt, in Führung. Das ist das 1:0. Es gibt dann eine ganze Reihe von Chancen, aber erst in der zweiten Hälfte fallen weitere Tore. In der 57. Minute findet Pedemos mit einem Freistoß ohne viel Zug dahinter ehrlicherweise Mara Albert, die per Kopf den Ausgleich erzielt. Shimada verschätzt sich dabei und deshalb ist sie so frei. War vorher ein softer Foulpfiff für ein vermeintliches Foul an Hut. Aber nichtsdestotrotz war es verteidigbar. Dann schießt Pedemos aus 40 Metern knapp am Tor vorbei, als El Shaarif herauskommt. Und Werder kann aber wieder in Führung gehen. Van Zer bringt eine Ecke von rechts wunderbar auf Dont, die mit einem klasse Kopfball das 2:1 erzielt. Da hat dann Smilla Balotto ihren Aussetzer, die bleibt einfach stehen beim Verteidigen. So, und jetzt geht's fröhlich hin und her. Auf der einen Seite hat Shimada eine Chance, die sie ganz knapp verpasst. Auf die andere Seite scheitert Pedemos an El Shaarif, die den Ball noch an die Latte lenkt. Dann spielt sie einen Fehlpass auf Shimada, Pedemos, Shimada, aber Johannes pariert ihren Schuss zur Ecke. Dont gewinnt auf dem Flügel den Ball, zieht nach innen, trifft aber nur die Latte. 82. Minute, 85. Minute, ein abgefälschter Schuss geht knapp vorbei und dann fallen aber noch Tore. Allerdings alleine für den VfL Wolfsburg. 88. Minute, Sarai Linder, die wurde eingewechselt, geht fantastisch ins Dribbling und flankt auf Sven Yehud, die flach nach innen passt und Camilla Küber findet, die den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Dann schießt Alma noch einmal knapp am Tor vorbei. In der 94. Minute ist es dann tatsächlich geschehen. Nochmal flankt Sven Yehud aus dem Rückraum in den Strafraum und findet wieder Camilla Küber und deren Kopfball prallt von der Unterkante der Latte hinter die Linie. Zum Glück war es eindeutig aufzulösen. Wir müssen darüber nicht diskutieren. Und das ist dann am Ende, Lisa, der Siegtreffer für den VfL Wolfsburg und sie haben es irgendwie noch rumgerissen. Und wieder stellt sich die Frage, wir sind jetzt beim Champions League auch so ein bisschen drumherum gewunden, wie wir das sportlich bewerten. Bei dem Spiel wollen wir jetzt mal eine sportliche Bewertung vornehmen. Wie gut oder schlecht fandst du denn den VfL Wolfsburg?
Erste Halbzeit sehr, sehr schlecht. Also die sind nicht gut reingekommen. Bremen hat es gut gemacht. Insgesamt muss ich aber sagen, am Ende sprechen die Zahlen ja eindeutig für Wolfsburg. Die haben das am Ende abgezockter zu Ende gespielt. Haben auch, wie ich finde, nicht unverdient gewonnen, weil sie nicht aufgesteckt haben. Und zumindest einige Spielerinnen dabei hatten, die da mehr wollten. Also Pedemors ist mir aufgefallen, die sich da richtig reingeworfen hat. Svenja Hut, aber das ist immer so. Und Camilla Küver natürlich am Schluss. Mhm. Und Bremen hat dann einfach aus meiner Sicht viel zu passiv versucht, diesen Vorsprung zu verwalten. Also die haben sich hinten reindrängen lassen, haben plötzlich ängstlich gespielt, was sie vorher nicht gemacht haben. Und haben zu früh aufgehört, den Druck nach vorne zu machen. Was ich auch deswegen nicht verstanden habe, weil man ja davon ausgehen musste, dass die Wolfsburger, dass denen irgendwann den Wolfsburgerinnen auch mal die Puste ausgehen könnte, weil die einfach ein hartes Spiel in den Knochen hatten und dann müsste man den Druck eigentlich hochhalten, aber das konnten die Bremerinnen am Schluss nicht.
Ja, vielleicht war es sogar dann umgedreht. Also Werder hat ja mit unheimlich viel Aufwand betrieben, sehr, sehr gutes Pressing, sehr gutes Zustellen. Es gab eigentlich selten Situationen, in denen Wolfsburgerinnen mal mit Platz aufdrehen konnten. Du hattest in der ersten Hälfte auch deswegen, also ich glaube, bis zum ersten Wolfsburger Schuss dauert es 25 Minuten und das ist so ein Verzweiflungsschlenzer von Cora Sickhey aus großer Entfernung direkt nach dem 1:0 oder 0:1 aus ihrer Sicht. Natürlich. Und ich hatte den Eindruck, während der VfL Wolfsburg nachlegen konnte, auch von der Bank aus mit Spielerinnen, die dann eben doch den Unterschied machen konnten und jetzt eben nicht nur Camilla Küver, da ist es natürlich sehr auffällig mit den beiden Toren, aber auch Katharina Piljic, die dann noch reinkam, auch eine Sarai Linder, eine Mara Alba, die hatten alle eine Energie, die nicht immer gematcht werden konnte von ihren direkten Gegenspielerinnen bei Werder Bremen. Und das sagt natürlich ein bisschen was über den Kader aus von Werder. Ist ja auch klar, dass der im Vergleich mit dem VfL Wolfsburg sollte der ehrlicherweise auch schlechter sein. In der Breite zumindest, sonst hätte der VfL einen schlechten Job gemacht. Mein Eindruck war aber auch, dass neben allen taktischen Dingen, die da interessant waren, also Minge zum Beispiel hat im Spielaufbau keinerlei Rolle gespielt beim VfL Wolfsburg. Das war krass. Die hatte in der ersten Hälfte 13 Pässe, die sie zur Mitspielerin gebracht hat. Also im Grunde war die völlig raus. Aber neben solchen taktischen Dingen war mein Eindruck schon, der VfL, die hatten eine Mission. So wie schon in der zweiten Hälfte gegen den ersten FC Nürnberg, so wie sie auch das Spiel in Leverkusen gestaltet haben. Camilla Küver hat nach dem Spiel gesagt beim Magenta Sport, sie habe sowas auch noch nicht erlebt wie nach dem Champions League aus. Das habe so unfassbar wehgetan. Und Stefan Lerch, der war wahnsinnig emotional, hat gesagt, das waren Gänsehautmomente, konnte gar nicht mit seiner Freude zurückhalten. Und vielleicht hat das tatsächlich den Unterschied gemacht in diesem Spiel. Werder hatte seine Chancen aufs 3:1. Wäre das gefallen, dann wäre das Spiel vielleicht dann doch entschieden gewesen. Die hat man vergeben und dafür haben es die erfahrenen Spielerinnen wieder rausgerissen. Also diese Kombination Linder, Hut, Küver, das war ja Bilderbuch VfL Wolfsburg und du kannst im Detail sagen, Penner zum Beispiel verliert Hut so ein bisschen aus den Augen meiner Meinung nach, deswegen ist sie nicht nah genug dran bei der Flanke. Linda hat vielleicht ein paar Meter zu viel Platz, dass sie mit dem freien Fuß flanken kann, aber hat es vorher auch mit einer guten Bewegung geschaffen.
Das ist halt auch Qualität. Das war ganz, ganz viel so. Also die Außenspielerinnen von Wolfsburg waren halt plötzlich offen. Die hatten vorher keinen Platz und die hatten dann plötzlich jede Menge Platz und das kann man natürlich nicht machen bei Wolfsburg. Also bei den Kopfballspielerinnen, die dann vorne drin haben und bei einer Svenja Hut, wo die Flanke halt auch mit relativer Sicherheit gut ankommt, funktioniert es dann halt einfach nicht mehr. Es reicht dann nicht mehr aus. Ich denke, man muss natürlich mit berücksichtigen, dass das auch für Bremen ein besonderes Spiel war. Das war das erste Spiel ohne die langjährige Kapitänin. Mhm. Ich glaube, das wird sehr viel mit so einem Team machen. Jetzt hat Fritzi Kromp gesagt, wir wussten das länger, das war irgendwie seit Wochen im Gespräch, das hat uns jetzt nicht plötzlich überrascht. Weiß man jetzt natürlich nicht, bedeutet das, sie als Trainerin wusste das länger. Ich vermute nicht, dass man seinem Kader mitteilt. Übrigens, die Lina, die ist dann demnächst weg. Also ich weiß nicht genau, wie es läuft, aber ich vermute schon, dass das für viele auch erstmal ein Schock war. Ja. Also die war so lange Kapitänin und spielt so eine wichtige Rolle. Das musst du, glaube ich, auch erstmal verarbeiten als Mannschaft. Dazu kam, dass Chiara D'Angelo ausgefallen ist, hinten links, und dass sie natürlich eine extrem wichtige Spielerin ist. Über links ging auch nicht viel bei Werder Bremen. Mhm. Die taucht ja normalerweise ständig vorne auf und schiebt mit an. Da ist einfach nicht viel gelaufen. Und das ist, glaube ich, solche Ausfälle kann Bremen einfach nicht so leicht wegstecken. Also wie du sagst, da ist halt der Kader nicht so tief.
Ja, und gleichzeitig hatten sie aber wirklich eigentlich einen guten Plan. Also das lag so, zum einen, das Pressing hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das war relativ fraubezogen und aber einfach sehr, sehr aggressiv. Also die Wolfsburgerinnen konnten selten aufdrehen. Da gab es ganz, ganz viele tolle Aktionen. Sarah Ernst hat dann nach ihrer Einwechslung super gespielt. Vanzer hat da sehr gute Aktionen gehabt. Weiß hat einen, da hat sich der VfL mal durchgespielt, so nach 30 Minuten. Es hätte die erste große Chance werden können für Wolfsburg. Und da verteidigt das Weiß einfach klasse, macht das später auch nochmal gegen Pedemos, die ja ansonsten wirklich viele gute Aktionen hatten. Aber da schiebt sie sich einfach zwischen sie. Also sprich, das waren so viele Aktionen, in denen Werder wirklich da war und sehr, sehr wenig Raum gelassen hat. Und gleichzeitig war es auf der anderen Seite des Feldes so, wenn Werder mal im Aufbauspiel war, dass Wolfsburg so ein Larifari-Pressing gespielt hat. Also sorry, wenn ich das so salopp sage, aber Wolfsburg hat den Raum zugestellt und deswegen konnte Werder Bremen 3 oder 4 Mal haben sie sich über exakt dieselbe Passkombination freigespielt. Also El-Sherif spielt auf die von ihr aus gesehen linke Innenverteidigerin. Die linke Innenverteidigerin spielt den Querpass auf die rechte Innenverteidigerin oder Sechserin. Je nachdem, einmal war es auch die Sechserin, glaube ich. Und dann spielen sie auf den rechten Flügel und von da geht's aber weiter. Also das haben sie, du sagst es zu Recht, das haben sie schön gemacht. Da hat aber auch der Druck vom VfL Wolfsburg gefehlt. Und da haben sie sich wohlgefühlt. Shimada immer wieder entgegengekommen, hat mehrere Bälle entgegenkommend verarbeitet in so einer, ja, ein bisschen Larissa Mühlhaus ähnlichen Rolle, fast schon so ein bisschen. Und eigentlich hätte, also das, was ich über die Anwechslung gesagt habe, ich habe da jetzt nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, vielleicht war ich da sogar ein bisschen zu hart, weil wenn du dir zum Beispiel Medina Desic anguckst, direkt nach ihrer Einwechslung bereitet die quasi das 3:1 vor mit einem ganz tollen Pass. Und wenn es da um ein paar Zentimeter gut geht für Werder Bremen, dann sage ich sowas wie die Einwechslung nicht. Also vielleicht ist es auch so ein Spielverlaufsthema
gewesen. Ja, da war schon was drin. Also da waren so 2, 3 Situationen, da hätten sie es eigentlich zumachen können und dann wäre Wolfsburg vermutlich nicht mehr zurückgekommen in dem Spiel und die haben sie da nicht abgeschlossen. Also Shimada hatte ja auch eine Chance frei vorm Tor, wo ich das Gefühl hatte, da war dann auch die Kraft zu Ende. Die ist wahnsinnig viel gelaufen, hat sich viel nach hinten fallen lassen, hat Bälle verteilt, ist bis in die Abwehr zurückgegangen. Ich glaube, da war die Konzentration einfach dann gegen Ende des Spiels nicht mehr ausreichend, um das Ding dann zu versenken. Was mir aber auch aufgefallen ist, die Wolfsburgerinnen sind einfach erfahrener und cleverer an vielen Punkten. Also das sind dann so Kleinigkeiten, aber die schnappen sich halt die Einwürfe, wenn völlig klar ist, das ist nicht mein Einwurf. Ja, aber dann wird halt der Gegenstoß verhindert. Das ist 2, 3 Mal passiert. Das machen die einfach clever. Die wissen ganz genau, dass das nicht ihr Ball ist. Aber sie verhindern halt den schnellen Konter. Und dann kam was dazu, was Fritzi Kromp am Ende kritisiert hat im Interview nach dem Spiel. Und ich konnte es in Teilen nachvollziehen, als sie gesagt hat, wenn die 50-50-Situationen immer gegen dich gepfiffen werden, dann ist es ärgerlich. Sie hat auch gesagt, Wolfsburg hat vielleicht verdient gewonnen am Ende auch, weil wir dem Druck nicht standgehalten haben, hat sich aber über Schiedsrichterentscheidungen geärgert und da waren auch einige dabei, die ich schwierig fand in entscheidenden Situationen. Also es gab das gepfiffene Stürmerfoul an Stina Johannes ganz am Anfang, ich glaube 4. Minute.
Ja, genau. Mhm.
Da ist kein Foul. Also da ist einfach kein Foul. Sie kommt raus, sie verschätzt sich, sie geht mit dem Knie voran in die eigene Mitspielerin. Shimada wird in sie reingeschoben, aber ich sehe da an keiner Stelle einen Foul der Bremerin. Und das hätte halt schon das 1-0 eigentlich sein müssen für Bremen. Das ist halt eine entscheidende Situation. Dann gibt's auch solche Sachen wie wirklich böses Foul von Minge, wo dann auch Magal behandelt werden muss, 42. Minute. Da muss sie eigentlich zwingend gelb sehen. Da passiert halt auch nichts. Und wenn du auf der Position natürlich in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte siehst, dann bewegt das halt im Zweifel auch was. Und es waren halt einige dieser Situationen, wo ich verstehen kann, wenn Fritzi Kromp nicht glücklich ist.
Ja, also Miriam Schwärmer war die Schiedsrichterin. Da könnte man definitiv drüber diskutieren. Da würde ich auch zustimmen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, da wurde Fritzi Kromp auch fast so ein bisschen reingedrängt vom Fragesteller über Schiedsrichterinnenentscheidungen zu sprechen. Also sie wollte es nicht zu so einem großen Thema machen.
Nee, ich fand, sie hat sich dann auch zurückgehalten, trotz des Insistierens. Aber es fiel ihr schwer.
Ja, das finde ich auch. Und also gleichzeitig gab es eben wirklich viele Dinge, die man mitnehmen kann als Werder Bremen. Ist natürlich schade, dass das nicht gereicht hat. Aber ich glaube auch aus den Situationen kannst du ja Lehren ziehen. Also Isabella Jaron zum Beispiel hat ein ganz schweres Spiel, hat kaum eine Rolle gespielt. Auf der anderen Seite, du hast Zinjevic ja schon angesprochen, die D'Angelo-Vertreterin. Offensiv, hast du es ja gesagt, kaum zu sehen, aber wie sie defensiv Svenja Huth in der ersten Hälfte aus dem Spiel genommen hat. Also sowohl Cora Zickei gegen Michelle Weiß als auch Svenja Huth gegen Zinjevic war sehr wenig zu sehen und war sehr, sehr gut von Bremer Seite. Und auf Wolfsburgerinnen-Seite, tja, gäbe es sehr viel zu kritisieren, wie ehrlicherweise oft beim VfL Wolfsburg, auch taktischer Natur. Also es war wieder sehr flankenlastig und das muss auch immer nicht so gut gehen. Aber es ist eben einfach eine Qualität da. Du kannst, also eine Kaller, die keinen guten Tag hatte, das war eindeutig, da braucht man, glaube ich, nicht tiefer nochmal in die Analyse gehen. Ja, für die kommt dann einfach eine Küver, die hatte auch schon mal schlechtere Tage beim VfL Wolfsburg, aber das war einfach ihr Nachmittag und vielleicht macht das auch was jetzt mit Blick auf die ganze Saison. Du kannst auf den Außenverteidigerinnenpositionen nachlegen, kannst dann den Raum, den Werder da eben zunehmend gelassen hat, immer besser nutzen und über allem schwebt so eine Ella Pedemors, die einfach überall war, die zwar einen schlimmen Bock drin hatte mit diesem Fehlpass und der Shimada-Chance dann, aber ansonsten wirklich sehr, sehr aktiv war, auch sehr, sehr viele gute Ideen hatte. Ja, und das ist dann halt auch einfach eine Qualität und dann damit kein komplett
ja, und das Team auch mitgerissen hat.
Ja,
das, was halt total wichtig war in dem Spiel, ne? Zu sagen, jetzt kommt. Also jetzt wird hier nicht aufgesteckt. Da war sie halt mit, zusammen mit Svenja Huth halt führend darin, das nochmal nach vorne zu tragen.
Ja, mehr noch als Janina Minge. Das fand ich wirklich erstaunlich. Also Minge wurde dann besser, als der VfL Wolfsburg mehr tiefen Ballbesitz hatte. Kann sie so ein paar ihrer Stärken ausspielen. Aber in der ersten Hälfte, wo die noch so rausgepresst wurden, also in die eigene Hälfte reingepresst wurden, so meine ich's, da war Minge wirklich wenig zu sehen. Aber es ist gut gegangen für den VfL Wolfsburg, damit mal wieder gewonnen gegen Werder Bremen. Das wartet immer noch auf seinen ersten Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Damit eins von zwei Teams, das alle drei Spiele bisher gewonnen hat. Ihr dürft raten, wer das zweite Team ist. Ganz am Ende der Sendung werden wir es auflösen. Es geht jetzt dann zum VfB Stuttgart und dann nach Hoffenheim. Für den VfL Wolfsburg. Werder Bremen wiederum hat ja schon 6 Punkte. In der letzten Woche haben wir es ja auch schon besprochen. Werder wird jetzt dann im Nordderby gegen den HSV spielen und dann ebenfalls gegen den VfB Stuttgart 2 Heimspiele nacheinander für das Team von Fritzi Kromp. Ja, und dann haben wir noch das andere Team, über das wir eingangs schon kurz gesprochen haben, nämlich Eintracht Frankfurt. Das hat am Montagabend gespielt an der Alten Försterei beim 1. FC Union Berlin. Wir haben dieses Spiel unmittelbar vor dieser Sendung hier gesehen, so wie 5017 Fans im Stadion auch. Und es war eine interessante Partie, die vor allem hinten raus nochmal richtig Tempo aufgenommen hat. Es gab eine Reihe von Chancen, auch vor allem erstmal für Union, dass diese aber nicht nutzt. Also Heiseler zum Beispiel vergibt da einige gute Möglichkeiten gleich zweimal und dann passiert das, was man schon manchmal gesehen hat bei Union-Spielen, nämlich ein Rückstand und der Rückstand nach Standardsituationen. Memeti bringt einen Freistoß aus großer Distanz in den Strafraum. Freigang köpft, der Ball wird noch unhaltbar abgefälscht von Lina Hauseke, über die wir gerade schon gesprochen haben, und trudelt so über die Linie. Und das ist ein Bruch im Spiel aus Sicht von Union Berlin. Jetzt ist Eintracht Frankfurt richtig am Drücker. Ilstedt kommt nach einer Ecke zu einem Abschluss. Böhi, die wieder im Tor steht, pariert aber super. Steiner blockt eine Flanke von Rezo mit der Stützhand, da gibt es zu Recht noch keinen Strafstoß, aber direkt danach dann eben doch, denn nach einem Einwurf von rechts will Kempel den Ball klären, aber Blomqvist ist vor ihr am Ball. Ließ sich durch die Bilder nicht hundertprozentig darlegen, mein Eindruck war es aber ehrlicherweise auch und Nadine Westerhoff hat direkt auf Strafstoß entschieden. Vor dessen Ausführung sieht Nadine Böhi auch noch gelb wegen einer Unsportlichkeit. Sie wollte die Schützin beeinflussen und ob das jetzt damit zu tun hat oder nicht, Sarah Dorsund verschießt. Nadine Böhi hält Union Berlin im Spiel. Und in der zweiten Hälfte, ja, da hat Union wahnsinnig viel Ballbesitz, aber keine Chancen. Es dauert irre lange, bis der erste Schuss mal aufs Tor kommt und auf der anderen Seite hat Eintracht Frankfurt zum Teil klarste Chancen, die aber auch wirklich nicht gut ausgespielt werden. Und so ist es dann der Fall, dass in der 94. Minute rein theoretisch Steuerwald sogar das 1:1 hätte erzielen können, aber Lina Altenburg, die wirklich selten geprüft wurde in diesem Spiel, sie war zur Stelle und so bringt Helene Eintracht Frankfurt dieses Spiel mit 1:0 über die Zeit. Was sind deine Erkenntnisse aus dieser Partie, wenn wir mal vielleicht mit der Frankfurterinnenperspektive beginnen?
Also eine Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass sie 1 gegen 1 üben können im Training. Das sollte jetzt auf dem Plan stehen nächste Woche.
Also du meinst mit der Torhüterin, das 1 gegen 1?
Genau, mit der Torhüterin. Das war wirklich in der zweiten Hälfte absurd teilweise. Also eine nach der anderen trat da an. Es gab Ilestedt, es gab Freigang, es gab Aitschigerz. Alle von Böhi gehalten, war auch gut gemacht von Böhi. Aber ich glaube, die ein oder andere Mal hätte man das auch noch ein bisschen cleverer ausspielen können. ja, Freigang hätte auch nochmal abspielen können, einmal auf Mimeti zum Beispiel. Also vielleicht sollten sie sich da Clara Bühl oder so einladen, um eine Lektion zu geben. Die hat das dieses Wochenende sehr gut gemacht, einmal gegen Freiburg. Mhm. Ja, ansonsten haben sie es natürlich gut gemacht, sich diese Chancen auch zu erspielen. Frankfurt ist ja traditionell auch ein unangenehmer Gegner für Union. Ich glaube, sie haben noch nie gegen sie gewonnen. Und ich finde, Frankfurt macht es immer sehr gut, Union da so ein bisschen zu baiten, so zu ködern, so rauszurücken. Und da fallen sie dann auch schon öfters drauf rein, rücken eben hoch auf. Und Frankfurt macht es dann sehr gut, diese Lücken, die entstehen, auch auszunutzen. Ja, von daher glaube ich, dass Frankfurt an sich mit dem Spiel, vor allem nach der Führung, schon zufrieden sein kann. Der Sieg ist meiner Meinung nach verdient. Defensiv fand ich, dass sie gar nicht so viel tun mussten tatsächlich, um Union zu begrenzen. Also da war nicht viel Kreativität im Spiel. Also da hat es gereicht, das Mittelfeld zu vernageln. Das haben sie gut gemacht. Ich fand, die Lara Etchegötz hatte ein gutes Spiel, sehr engagiert gewesen. Und Union ist dann oft auf die Seiten ausgewichen, hat versucht, Doppelpässe zu spielen. Die Verteidigerinnen sind oft auch weit nach vorne gegangen und wollten sich da eben den Pass dann wieder abholen. Aber da waren wirklich viele Ungenauigkeiten auch drin. Und ja, da musste Frankfurt gar nicht immer so viel machen, um dann diese ganz großen Chancen zu verhindern.
Ja, vor allem mussten sie Kopfballduelle gewinnen im Strafraum, denn es wurde mal wieder munter geflankt von Union, zum Teil auf Lisa Heisele, die dann in Kopfballduell mit Sarah Dorsum geht. Stellt's euch bildlich vor, liebe Hörerinnen und Hörer, und sagt mir, was ihr erwartet. Ja, richtig, Sarah Dorsum hat jedes einzelne Duell davon gewonnen und den Ball relativ easy dann wieder geklärt. Oder auch Ihlstedt gegen Lürsen gab's auch so ein Duell. Das war stabil von Eintracht Frankfurt. Trotzdem würde ich da aber einen Finger dann doch noch in zumindest eine kleine Wunde legen, nämlich die Unfähigkeit, dieses Spiel zuzumachen. Also den Strafstoß, den kannst du verschießen, ist ärgerlich, aber das kann eben einfach mal passieren. Aber ich muss sagen, die erste Phase der zweiten Hälfte von Eintracht Frankfurt, die fand ich erklärbar, eben auch vor dem Hintergrund Ausscheiden in der Champions League. Auch für Eintracht Frankfurt war es jetzt das erste Spiel danach und sie waren unheimlich stabil in der Defensive. Also sie standen in ihrem 4-4-2 in der zweiten Hälfte, sie haben Union den Ball gelassen und es ist nichts passiert. Also Union schießt in der 64. Minute zum ersten Mal überhaupt aufs Tor und das ist ein Kullerball. Also sprich, ich kann verstehen, warum Eintracht Frankfurt so defensiv spielt. Wenn du dann aber deine Konterchancen, die es gab, nach Fehlern oder nach Ballgewinnen, wenn du die so schlecht ausspielst, dann lässt du die Tür eben immer einen Spalt offen und das hätte schief gehen können und das konnte ich dann nicht ganz so nachvollziehen, warum da Eintracht Frankfurt nicht selber versucht hat, mehr Kontrolle auch über Ballbesitz zu erreichen. Das wurde dann in der Schlussphase wirklich deutlich besser. Da hatten sie dann mal länger den Ball und da hatten sie ja auch einige Chancen. Aber am Ende, wenn dieses Spiel 1-1 ausgeht, dann sagen wir ja, Eintracht ein bisschen selber schuld, ähnlicherweise auch. Und das, ja, also wie gesagt, ich finde es erklärbar, ich finde, es ist aber ein Thema, auch weil Nico Anautis auch nicht durch Wechsel hier eingegriffen hat, kein neues Thema, ich will jetzt auch nicht immer dieses Wechselthema von Nico Anautis aufmachen, aber es erklärt halt, warum es für viele Fans und BeobachterInnen ein Thema ist, wenn man eben sieht, Eintracht Frankfurt ist so in einer Phase, die sehr passiv ist, bei 20% Ballbesitz waren das zeitweise in der zweiten Hälfte, das fand ich schon bemerkenswert, aber ansonsten im Grunde mit eben Abstrichen in der B-Note, das Verwerten von Torchancen und eben diese Phase, die sehr passiv war in der zweiten Hälfte, dann eine solide Leistung von Eintracht Frankfurt. Das wäre so mein Gesamtfazit gewesen. Habe ich noch was vergessen, Helene?
Ja, dem würde ich mich anstimmen. Ich fand eben, dass das Mittelfeld bei Union hat einfach nicht so gut funktioniert. Ja. Wobei ich mir auf dem Papier gut vorstellen könnte eigentlich mit Gräwe und Hausicker, also hat was, finde ich, die Idee, so ein bisschen Gräwe eben die als Spielstarke, die ja auch einige lange Bälle gespielt hat, aber da hatte Union oft auch das Problem, dass der erste Kontakt nicht so gut gestimmt hat, dass sie die nicht immer ideal verarbeiten konnten, aber ja, Hausicker hatte da nicht den besten Einstand, fand ich, bei Berlin und ja, ich wäre bei dir, dass Frankfurt natürlich das offensiver hätte spielen können. Andererseits finde ich, dass ja gerade am Ende gab es dann ja vielleicht, als sie eben doch noch bisschen mehr Initiative ergriffen haben, dann hatte ja auch erst Union die Chancen. Also könnte man es dann vielleicht auch wieder sehen. Zum Beispiel diese eine große Chance von Steuerwald dann ganz am Ende. Also vielleicht war es auch gar nicht so schlecht. Aber ja, die Schlussphase war nochmal interessant, weil das hatte ich gar nicht so kommen sehen, nachdem sich das Spiel irgendwie so ein bisschen eingegroovt hatte und man es schon so ein bisschen vorhersehbar war, was passierte. Dann haben irgendwie doch noch beide das Ruder wieder mehr an sich gerissen. Und bei Union würde ich vielleicht noch kurz würdigend erwähnen, auch wenn ich sie, wie gesagt, spielerisch nicht immer so gut fand, dass sie dann in der Schlussphase doch noch auch einige Kräfte mobilisiert hatten. Und es war ja auch so ein bisschen ein Thema letzte Saison, dass sie physisch nicht immer so stark waren. Mhm. Und das fand ich jetzt, konnte man heute auf jeden Fall nicht behaupten.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ich finde bei Union auch positiv natürlich Nadine Böhi. Kurz da noch zur letzten Sendung. Da wussten die drei noch nicht, dass Union damals bekannt gegeben hatte bei Instagram. Man kann auch nicht immer Instagram checken, wenn man ein Spiel analysiert, liebe Leute da draußen, dass Kara Bösel verletzt ausgefallen ist. Also die war auch diesmal nicht im Kader. Deswegen Nadine Böhi auf im Tor, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch jenseits des gehaltenen Strafstoßes viele, viele gute Aktionen gehabt und eben, das war ein kleiner Fehler in der letzten Sendung. Ich möchte aber an der Stelle kurz darum bitten, da auch nicht dann immer gleich den Vorwurf rauszuholen, hier sei irgendjemand zu träge, um zu recherchieren. Also das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall, wenn Gäste hier mehrere Spiele vorbereiten und der Host sich alle Spiele anguckt. Aber sowas kann eben auch mal durchrutschen, auch wenn es von außen wirklich doof aussieht. Ich verstehe das schon. Aber darüber hinaus hatten wir ja auch noch einen Wechsel in der Innenverteidigung bei Union. Auch der wegen einem angeschlagenen Spielerin, also Amber Tüsiak, ist angeschlagen ausgefallen. Deswegen ist Judith Steinert auf die Außenverteidigerin-Position gerutscht und Tomke Schneider hat Innenverteidigerin gespielt. Und ich finde, anhand von Tomke Schneider kann man einiges erzählen, was gut gelaufen ist bei Union, aber auch das, was gefehlt hat. Also Schneider hat meiner Meinung nach ein tolles Spiel gemacht, bis auf einen ganz, ganz schlimmen oder einen relativ schlimmen Verschätzer bei einem Pass von Krumbiegel auf Mehmeti. Aber ansonsten, die ist super rausgedribbelt gegen das Pressing, war im Duell mit Blomqvist sehr stabil, hat gleich zweimal gegen Hayley Raiso geblockt, also war so die persönliche Nemesis für sie. Beim 0-1, da kommt sie allerdings gar nicht ins Duell mit Laura Freigang, das gehört auch noch so ein bisschen auf die Minusseite ihrer Bilanz, also sie verteidigt gar nicht in die Spielerin rein, deswegen kann Freigang unbedrängt köpfen. Es ist dann natürlich trotzdem unglücklich, wie das 0-1 fällt, aber das ist so ein Klassiker. Geh nicht nur zum Kopfball, also sie köpft die Luft wunderbar weg, das sieht man in der Zeitlupe nochmal, sondern du musst dabei irgendwie einen Gegnerinnenkontakt haben, damit die auch keinen freien Kopfball setzen kann, aber das kann eben mal passieren. Aber was mir bei Tomke Schneider vor allem aufgefallen ist, und das war eben auch in der Schlussphase nochmal zu sehen, also dieses Dribbling im Pressing, gegen das Pressing von Eintracht Frankfurt, das habe ich schon angesprochen, das war in der ersten Hälfte, 16. Minute oder so, aber in der Schlussphase, da ging es ja vor allem darum, kommen wir irgendwie ins Angriffsdrittel. Und das hat ja Union wirklich überhaupt nicht gut hinbekommen. Also nach 70 Minuten oder sowas war der Ball nur zu 17% überhaupt im Angriffsdrittel von Union Berlin. Sie hatten den Ball, aber sie haben unheimlich viel quer gespielt. Und sogar eine Lisanne Gräve, die in der letzten Saison da noch ihre Qualität hatte bei Eintracht Frankfurt, die war die einzige Spielerin in den Top 5 der Pässe ins Angriffsdrittel, die nicht vom FC Bayern kam. Selbst die hat quer, quer, quer gespielt und es wurde ungenau gespielt. Lina Hauseke dreht nochmal ab, anstatt zu verlagern und so weiter und so fort. Und Tomke Schneider war die Einzige, die immer den Blick nach vorne hatte und die sich auch mal einen langen Ball zugetraut hat. So kommt zum Beispiel dieser eine lange Ball auf Jill Jansens zustande. Ehrlicherweise sah es auch ein bisschen nach Abseits aus, aber immerhin sind sie da mal hinter die Kette gekommen. Das haben sie so selten geschafft. Und das ist für mich eigentlich so insgesamt das größte Manko von Union gewesen. Bei vielen Dingen, die auch okay waren und zum Teil gut waren. Also über Lia Kamba könnte man da zum Beispiel auch noch viel sprechen. Aber die Ungenauigkeit im Passspiel und dieses immer wieder in den Fuß spielen und nicht in den Raum, das hat es, glaube ich, Eintracht Frankfurt auch leichter gemacht zu verteidigen. Und Tomke Schneider war da eine Ausnahme. In einzelnen Situationen auch mal eine Steuerwald, eine Reisner hat es manchmal über Dribblings gelöst und Lia Kamba ist halt einfach die, die überall ist und die technisch die Beste ist und die offenbar physisch auch eine der Besten ist, also die ragt einfach in jedem Unionsspiel heraus. Aber das fand ich ein bisschen schade zu sehen und bin gespannt, welche Entwicklung es da noch geben wird. Ist dir das auch so aufgefallen? War das vielleicht selektive Wahrnehmung von mir? Oder würdest du sagen, vielleicht manche Spielerin, die reinkam, hätte sich da eher empfohlen, dann vielleicht mal mehr Spielzeit zu bekommen in Zukunft?
die Präzisionssache auf jeden Fall. Ich hatte teilweise aber auch das Gefühl, ja, dass sie schon diesen langen Ball so ein bisschen auch vermeiden wollen, dass sie das eben lieber flach lösen wollen. Wie gesagt, diese Doppelpässe, das haben sie wirklich viel versucht und sah teilweise auch gut aus. Also manchmal konnten sie sich auch gut aus dem Pressing befreien. Aber da hätte man vielleicht noch früher dann umswitchen können, als man gemerkt hat, okay, Frankfurt hat da auch so ein bisschen den Braten manchmal gerochen von diesem wiederkehrenden Spielmuster, dass man da noch variabler ist. Aber ja, ich weiß nicht, ich gehe auch nicht 100% vielleicht mit, weil am Anfang schon auch der ein oder andere lange Ball, glaube ich, nicht so gut auch geklappt hat. Zum Beispiel jetzt mit Aileen Kemper als Zielspielerin da vorne, ja, war das in meiner Erinnerung so ein paar Mal so, dass dann entweder der Ball eben nicht häufig präzise genug kam oder sie ihn halt auch nicht so gut kontrollieren konnte. Und dann hat vielleicht Union als Resultat davon erstmal gesagt, okay, wir versuchen es jetzt erstmal andersrum. Ja, und dann muss man sich natürlich erstmal dazu rappeln zu sagen, okay, aber jetzt hat die zweite, der Plan B auch nicht so gut funktioniert. Dann geht es jetzt vielleicht auch nochmal in der Schlussphase ein bisschen anders. Ja, das wäre vielleicht möglich gewesen, aber es hatte mich auch überrascht, so ein bisschen wie zum Beispiel so eine Jill Janssens relativ wenig zu sehen war in diesem Spiel, obwohl sie bei Hoffenheim immer noch so ein Unruheherd war. Also ich glaube, da hätte man es auf jeden Fall besser schaffen können, sie noch in Szene zu setzen, und hat ja auch ein, zwei Mal dann geklappt noch, aber eben nicht oft genug.
Ja, also sie hat einmal super gegen Memeti gerettet nach einem Fehler von Veit. Also defensiv war sie da zu sehen, aber offensiv eben viel, viel weniger eingebunden, als man es vielleicht auch hätte erwarten können. Ich fand auch Naika Reißner, also bei allem, was sie auch gut gemacht hat in dem Spiel, aber ist auch so selten in ihre Dynamik reingekommen und dadurch konnte sie ihre eigentliche Stärke nicht so ausspielen. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr noch drauf geachtet, weil das für mich das war, was ich am Lina Hauseke-Wechsel ehrlicherweise nicht verstanden habe. Also ich verstehe, dass da Werder, dass Union, Entschuldigung, eine gewisse Seniorität haben möchte, auch eine gewisse Physis, das bringt alles Lina Hauseke mit. Aber im Ballvortrag, vor allem in der tiefen Position, kommt da halt einfach sehr wenig. Und das siehst du auch, guck dir ihre Passmap an, das sind fast mehr Pässe nach hinten als nach vorne. Und ist okay, es gibt eine Aufgabenteilung im Mittelfeld von Union, aber das wissen die Gegnerinnen auch. Und dann kannst du auch lenken, welche der Sechserinnen eher den Ball bekommt. Und Gräbe, die musste sich dann in der zweiten Hälfte immer mehr zurückfallen lassen, hat auch insofern Sinn ergeben, weil sie dann 3-2 Aufbau hatten, weil vorne Blomqvist und Reiso, beziehungsweise eher Freigang, glaube ich, häufiger noch eben die beiden vorderen Spitzen waren. Aber auch Gräbe hat es eben selten geschafft, da mal richtig was in die Tiefe zu initiieren. Und das führt halt zu so einem komischen Befund. Also bei Union haben wir jetzt 0 Punkte nach 3 Spieltagen. Es ist natürlich totaler Quatsch. Jetzt, wir wollen weder die Tabelle überbewerten, noch zu sehr über Einzelergebnisse rausgehen, weil, ja, wurde ja auch in der letzten Woche schon besprochen, wie das Spiel in Freiburg lief. Trotzdem erkenne ich so ganz die spielerische Identität von Union noch nicht und bin gespannt, welche Entwicklungen da man sieht. Für mich ist es halt viel Lia Kamba, die ist überall und die hat eine Qualität, die herausragt. Und dann ehrlicherweise ist aber schon das Zweite, was mir einfällt, eine Abschlussschwäche. Und da hat man, das hat auch Jennifer Zietz im Interview beim Kicker gesagt, da wollte man was tun, hat aber so manche empfindliche Absage bekommen. Also das hat man auch schon selbst erkannt, dass da was fehlt. Und ich fürchte ehrlicherweise, das wird Union durch die Saison schleppen. Außer eine Sophie Weidauer ist irgendwann wieder richtig fit und könnte da einen Unterschied machen. Gehst du da mit bei dieser Einschätzung?
Ja, dass die Position da vorne immer noch relativ unbesetzt ist, dass habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Also natürlich bekommt man dann manchmal die Absagen und da ist dann natürlich, glaube ich, auch sehr schwierig auf dem Transfermarkt. Aber ja, das fand ich auch schon interessant, weil natürlich Aileen Kemper ist super im Pressing, mega engagierte Spielerin. Aber auch bei Freiburg war sie ja nie, also hatte sie schon diese Abschlussschwäche manchmal drin. Das war schon immer ein Thema. Und ja, hat mich auch überrascht, so dann in die Saison zu gehen und erstmal diese Top-5-Ambitionen so zu formulieren, ohne wirklich da die Goalgetterin zu haben. Ja, die spielerischen Ansätze habe ich schon so ein bisschen eben, wie gesagt, gesehen. Aber in vielen Momenten war es einfach so gut gedacht, schlecht gemacht. Und ich glaube, einiges wird sich schon noch mit mehr mit mehr Einspielen dann auch fügen. Aber ja, erstmal ist es natürlich kein guter Saisonstart und wird jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit brauchen.
Mhm. Vielleicht, also es läuft ja aktuell eher auf Flügelspiel bei Union raus. Auch dafür spricht der Hauseke-Wechsel. Und die Pärchenbildung, die hat ja auch schon besser geklappt jetzt auch schon in dieser Saison. Janssens und Kempel gegen Bayern waren anders als jetzt in diesem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Vielleicht wird darüber mehr kreiert werden und das Zwischenlinienspiel, da könnte noch ein bisschen was kommen. Vielleicht auch mal mit einer Umstellung. 4-2-3-1 könnte eigentlich auch ganz gut passen auf diesen Kader, aber ist ehrlicherweise dann auch jetzt nur so ein Detail, weil Kamberg spielt so weiträumig, manchmal war es auch ein 4-2-3-1. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht beim ersten FC Köln auswärts und dann spielt man zu Hause gegen Raber Leipzig. Das sind die nächsten beiden Spiele für Union und Eintracht Frankfurt wiederum, das bei 7 Punkten steht jetzt nach 3 Spieltagen. Die Reaktion war da auf das 1-5 nach Verlängerung in Paris. Man wird es dann zu Hause gegen Hoffenheim spielen und dann gegen Mainz 05. Und im Europapokal geht es dann übrigens nach Island. Aber das ist noch ein kleines Weilchen hin. Dann wollen wir mal auf andere Regionen der Tabelle blicken, beziehungsweise so ganz eigentlich nicht, denn der VfB Stuttgart, der hat ebenfalls 7 Punkte und steht damit herausragend da. Vor 1.301 ZuschauerInnen, übrigens genau dieselbe Zahl wie beim Auftaktspiel vom ersten FC Nürnberg, gab es ein wildes Spiel zu sehen. Es war wahnsinnig intensiv. Es ging schon los mit in der 17. Minute einem Lattentreffer mit einer wunderbaren Flughoffe von Nastassja Lein. Da hat es noch nicht geklappt mit dem Tor, aber in der 25. Minute ist es dann soweit. Lapassus leitet einen Einwurf weiter und trifft Zähringer am abgespreizten Arm. Es gibt Strafstoß, unglücklich für Zähringer, kann sie nichts machen, aber ist auch ein Strafstoß nach aktueller Regelauslegung. Emeke Papay tritt an und trifft zum 1-0. Dann ist Lapassus in der 45. Minute nach einem tiefen Pass durch, trifft mit der Pike aber nur den Pfosten und dann geht's erstmal in die Halbzeit. Und aus dieser Halbzeit kommt der erste FC Nürnberg hervorragend heraus. Papay bekommt einen tiefen Pass und passt nach innen in der 48. Minute. Der Ball wird gesichert und kommt per Flanke von Lapassus zurück zu Papay, die nicht im Abseits stand, weil Stegemann es aufhebt und per Kopf zum 2-0 trifft. Sieht alles ganz wunderbar aus für den ersten FC Nürnberg, war bis dahin auch ein sehr, sehr gutes Spiel, aber dann beginnt das ein bisschen ins Wanken zu geraten. 7 Minuten später verursacht nämlich Romero einen Strafstoß, Aruna legt einen langen Ball auf Rezepi, die hat auch wahnsinnig viel Platz im Zwischenraum, passiert aber, wenn du so hoch presst. Die legt auf Billa, deren Steilpass erreicht wieder Aruna und die wird von Romero einfach abgeräumt. Klarer Fehler von ihr, es gibt Strafstoß, Nicole Billa tritt an und trifft zum 1-2. Und in der 74. Minute fällt dann das 2-2, Rezepi bricht eine Ecke lang nach innen, Romero kommt nicht dran, dafür aber Maxi Rall und die trifft per Kopfball zum 2-2. Und jetzt beginnt die richtig wilde Schlussphase. Achczynska trifft aus der Distanz nur den Pfosten. Es gibt ein fast Traumtor hätte es geben können, wenn Nastassja Lein gesehen hätte, dass Giuliani schon weit draußen ist. Nach einem tiefen Pass fällt dann aber tatsächlich noch das 3-2. Hohmann sichert gegen Rall den Ball. Hohmann flankt dann auf Prunier, die am zweiten Pfosten den Ball annehmen kann und zum 3-2 treffen kann. Aber obwohl so spät die Führung gelingt, gelingt es Nürnberg wieder nicht, diese über die Zeit zu bringen, über den Schlusspfiff hinaus. In der 90. Minute geht Maximiliane Rall an Hohmann vorbei und will eigentlich woanders hinpassen, meiner Meinung nach, aber der Ball rutscht zu Nicole Biller durch und die trifft mit einem trockenen Schuss ins Kurzeck zum 3-3. Und das, Lisa, ist dann das Ende eines spektakulären Spiels, bei dem das Spektakel aber natürlich vor allem dem ersten FC Nürnberg so gar nicht schmeckt. Denn die haben jetzt 6 Tore erzielt in 3 Spielen, was ja wirklich herausragend gut ist. Aber damit nur 2 Punkte zu holen und genauso viele wie der HSV zum Beispiel, der nur 3 Tore erzielt hat in dieser Zeit, das tut dann weh. Was sollte deiner Meinung nach überwiegen beim ersten FC Nürnberg? Das Positive aus diesem Spiel, das da war, oder das Negative, das da war?
Auf jeden Fall das Positive. Man soll doch immer das Positive mitnehmen, Max.
Das stimmt. Aber was hat dir denn da besonders gut gefallen?
Tatsächlich gefällt mir einfach insgesamt, wie Nürnberg bisher in die Saison gestartet ist, was eine lustige Aussage ist, wenn man 2-8 gegen Wolfsburg verliert.
Mhm.
Aber ich erinnere mich halt auch noch an die Spiele aus der letzten Saison. Und wenn ich das jetzt vergleiche und einfach sehe, was ich als Zuschauerin daran zu schätzen weiß, dann sehe ich halt Lein Lapassus und Papay als kreatives Trio und sehe, dass da ein Passspiel läuft, dass da Pässe ankommen, dass Kombinationen funktionieren. Und das war in der letzten Saison einfach oft anders. Also das, was sie jetzt spielen im Moment, ist so viel flexibler und so viel schöner anzusehen als in der letzten Saison, wenn die Devise oft war, irgendwie langer Ball auf Lein und dann beten. Und deswegen gefällt mir das eigentlich sehr gut. Natürlich darf das ein bisschen weniger wild werden, wenn es erfolgreich sein soll am Ende, weil so ein Spiel wie in Wolfsburg zum Beispiel kann dir eine Endtab-Rechnung halt richtig wehtun, wenn du irgendwie unten reinrutschst. Da kann man sich in Essen mal erkundigen, was das bedeuten kann, wenn man sich das Torverhältnis richtig ruiniert hat, bevor es in die Endtab-Rechnung geht in den letzten Spielen. Und ich glaube, da muss Nürnberg schon aufpassen. Also die müssen schon ein paar Lehren ziehen, natürlich, daraus, was dann im Endeffekt dabei rausgekommen ist. Aber mir gefällt die Spielanlage einfach sehr viel besser als in der letzten Saison.
Würde es dich überraschen, wenn am nächsten Spieltag beim Auswärtsspiel in Leipzig nicht Lot Romero zwischen dem Pfosten steht, sondern Rebecca Adamczyk?
Ich habe da viel drüber nachgedacht. Es war ihr Fehler, der Stuttgart erst wieder ins Spiel geholt hat. Und es war klar ihr Fehler. Und sie hatte sowas auch schon drin. Ich glaube, gegen Wolfsburg gab es auch solche Szenen. Ja. Die hat aber natürlich auch Szenen, wo ich sie überragend finde. Also es ist so sehr schwankend und vielleicht zu schwankend vor dem Hintergrund, dass man mit Rebecca Adamczyk natürlich eine Torhüterin auf der Bank hat, bei der ich vor der Saison jetzt nicht hätte sagen können, ist sie die Nummer 1 oder ist sie die Nummer 2? Also es hätte mich auch nicht überrascht, wenn sie von Anfang an im Tor gestanden hätte.
Geht mir genauso. Und ich lande halt immer wieder bei Romero, wenn ich drüber nachdenke, was dem ersten FC Nürnberg noch fehlt. Weil eben, und ich will damit auf gar keinen Fall sagen, es lag nur an ihr, das wäre totaler Quatsch, aber sie hat eben einen entscheidenden Anteil daran. Und zwar nicht nur beim Strafstoß, sondern auch das Verhalten bei der Ecke, das ist einfach nicht gut. Also sie hat gar keine Chance, an diesen Ball zu kommen. Und deswegen kann Maximilian Rall auf ein Tor köpfen, in dem dann nur noch eine Verteidigerin auf der Linie steht. Die kann sogar fast noch klären, aber kriegt es eben nicht ganz hin. Und das ist dann schon eher ein Torhüterinnenfehler, weil ich eben viele andere Dinge beim ersten FC Nürnberg sehr, sehr gut finde. Also das Pressing ist gerade eins der besten der Liga, würde ich sagen. Der VfB hatte irre Probleme. Sie waren unheimlich nah an ihren Gegenspielerinnen und sie waren dabei aber auch extrem mutig. Also Kaira Bednorz zum Beispiel gegen Maximiliane Rall, die hat immer versucht, wirklich eng und physisch dran zu sein. Die haben auch sehr physisch und dann manchmal auch über der Grenze der physisch, also sprich über ein vollzogenes Foul, haben sie gespielt. Aber am Ende hat Bednorz 3 von 3 gewonnene Tacklings zum Beispiel und 5 von 8 Duelle am Boden. Und sie ist aber auch immer wieder rausgerückt. Also Rall konnte sich ihr kaum entziehen. Und auch wenn es mal nicht Rall war, sondern Rezepi oder Biller, die manchmal auch auf dem Flügel aufgetaucht sind. Bednorz ist einfach hinterher und sie wusste, Nastassja Lein, die wird für mich absichern. Denn Nastassja Lein, die ist überall. Die kann auch immer rennen und die macht das dann auch und die ist dann auch immer zur Stelle. Und so könnte man eigentlich alle Position vom Club durchgehen und viele, viele positive Dinge finden im Spiel gegen den Ball. Ich fand auch Lea Wali hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Am Ende musste sie von Krämpfen geplagt früh ausgewechselt werden. Das war ein bisschen kurios. In der 88. Minute wurden beide Innenverteidigerinnen ausgewechselt bei einer Ein-Tor-Führung. Ein bisschen unkonventionell. Also bei Wali kannst du dann nichts mehr machen. Wenn die Krämpfe hat, dann muss die wohl raus. Lobanova war gelb vorbelastet. Ja, okay, das verstehe ich. Vielleicht auch vor dem Hintergrund der gelb-roten Karte gegen Wolfsburg. Aber es lag jetzt nicht genuin daran. Ich glaube, Fröhlich war es, die sich rausziehen lässt beim Pass, der dann zu Biller durchrutscht. Aber zu kurz denkt man schon darüber nach, was hätte Lobanova da vielleicht nochmal machen können in der tiefen Verteidigung. Aber die haben eben alle ein gutes Spiel gemacht. Und ich höre jetzt auf, weil ich könnte noch ganz viel zu anderen Spielerinnen sagen. Du hast ja auch schon die Offensiven angesprochen, die ich jetzt mal an der Stelle ausgespart habe. Und tatsächlich, in diesem Spiel zumindest, hätte ich gesagt, die einzige personelle Schwachstelle, das war eben dann Romero. So leid es mir für sie tut, weil sie hat ja auch eine fantastische Rückrunde in der letzten Saison zum Beispiel gespielt. Es gibt ja einen Grund, warum der Torhüterinnenwechsel zum Winter gar kein Thema war beim 1. FC Nürnberg. Also mich würde es auch nicht verwundern, wenn da was käme im Spiel gegen Leipzig. Und gleichzeitig freue ich mich irre auf dieses Spiel, denn der 1. FC Nürnberg, du hast es schon angedeutet, aber welche Wandlung die durchgenommen haben mit Ansage, Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also da muss ich ja nicht nur die Passquoten zitieren. Ich glaube, die lag bei 76%. Das ist ja im Vergleich zu den 59% Saisondurchschnitt in der letzten Saison unglaublich gut beim 1. FC Nürnberg. Aber eben auch das Pressing, das Attackieren der Tiefe, das Nachrücken, Miller, Meroni. Meroni hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die hat immer wieder so aus so einer Halbposition heraus eigentlich gespielt. Und da haben die es, also die haben so viel Probleme für Chantal Hagel kreiert, die ja auch sehr, sehr erfahren ist. Und Julia Mickenhagen hatte ein richtig schweres, schweres Spiel und wurde nicht überraschend ausgewechselt, hätte ich gesagt. Also der 1. FC Nürnberg, sehr, sehr viel Lob. Jetzt müssen mal Punkte dabei runterfallen.
Ja, aber dafür sind die nächsten Spiele. Die machen einfach als Team viel gut. Die machen als Team viel gut. Also in dem gilt nicht für die zweite Halbzeit gegen Wolfsburg. So darf es natürlich nicht auseinanderfallen. Aber das, was sie da jetzt in dem Spiel gegen Stuttgart gezeigt haben, ich habe wirklich, geht mir ähnlich wie dir, ich könnte da jede Menge Nürnbergerinnen aufzählen, die aus meiner Sicht ein tolles Spiel gemacht haben in großen Teilen. Also ich fand Prängel gut, ich fand Miller gut, ich fand Meroni gut. Also die haben das einfach fantastisch zusammengelöst.
Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, bei allem Lob für den 1. FC Nürnberg hat auch der VfB Stuttgart seine Qualität gezeigt. Also der VfB hatte ein echt schweres Spiel und die lagen auch verdient hinten, fand ich, weil die haben kein Mittel gehabt gegen das Pressing und sie hatten sehr, sehr wenig Entlastung. Und die langen Pässe von Giuliani zum Beispiel, die haben gar nicht funktioniert. Also das war ja so ein Exitball eigentlich dann gegen das hohe Pressing, aber die hat 7 von 20 überhaupt nur angebracht von diesen langen Bällen und die waren dann oft gleich wieder weg. Also sogar die angebrachten Bälle, weil ja eben Nürnberg so gut war, darin war eng an den Spielerinnen zu sein, wenn die den Ball angenommen haben. Also das alles war beim VfB ein Problem. Trotzdem kommt der VfB zurück in dieses Spiel. Und es liegt natürlich nahe, dann über Maxi Rall zu sprechen und über Nicole Biller zu sprechen mit ihren zwei Toren oder über Achczynska, die ja auch mimisch und gestisch sehr deutlich gezeigt hat, was für eine Verstärkung sie sein kann. Einfach was eben eine gewisse Aggressivität auch angeht. Eine gesunde Aggressivität, würde ich jetzt in dem Fall sagen. Aber es sind ja nicht nur sie gewesen. Lucy Zähringer zum Beispiel, die hat Pech bei dem Strafstoß. Aber bei allen Problemen, die die gegen Lapassus hatte, hat die auch, also unmittelbar vor dem Pfostenschuss gibt es eine ähnliche Situation. Da schiebt sich Zähringer dazwischen, schirmt ab, es gibt Abstoß, alles ist prima. Beim nächsten Mal ist Lapassus halt den einen Schritt schneller. Ja, das passiert halt einfach mal. So ist es im Fußball. Aber das fand ich wirklich interessant beim VfB zu sehen. Vordergründig sind es die bekannten Namen, über die man jetzt sprechen könnte und die das auch sicherlich verdient hätten. Aber die haben eine Tiefe und haben auch schon eine Geschlossenheit, die ich echt interessant fand. Also mit Viererkette haben sie mir auch besser gefallen, ehrlicherweise, als mit der Fünferkette, die sie in der ersten Hälfte noch hatten. Wie geht's dir beim Blick auf Stuttgart?
Ja, die machen das gut. Die haben natürlich mit Giuliani jetzt auch irgendwie einen Rückhalt hinten drin, die da mit Sicherheit eine Ruhe reinbringt, die dann auch hilft, wenn du junge Spielerinnen wie Zähringer drin hast. Und ich weiß auch nicht, wie alt Hoffmann ist, wollte ich eigentlich noch nachgucken. Sieht extrem jung aus.
Ja, ist sie
aber
auch.
Ich meine, man kann ja auch Jahre aussehen, ohne es zu sein. Ja, gut. Ich hätte sie
aber gerade erst 22 geworden am 18. August.
Ja, aber dann tut es natürlich gut, auch so einen Rückhalt zu haben, wo jemand so ein bisschen Ruhe ausstrahlen kann auf so eine Abwehr. Und ich finde die Mischung einfach gut aus sehr erfahrenen Spielern und jungen Talenten bei Stuttgart.
Ja, das ist, Aruna zum Beispiel ist da, finde ich, so ein sehr gutes Beispiel. Das war jetzt nicht das Spiel, wo sie so ihren Stempel aufdrücken konnte, aber irgendwie
sie hat
dann
immer
doch
noch Szenen, wo man, ja, also sie hat einfach Szenen dann drin. Ich meine, sie holt am Ende halt auch den Elfmeter raus.
Genau. Ja.
Sie ist halt dann einfach da in den Szenen.
Und ich muss sagen, Recipe gefällt mir sehr, sehr gut, einfach weil die überall ist und die hat unheimlich viele Aufgaben, wenn man sich das anguckt. Also schematisch ist ja 5-3-2 gegen den Ball und mit Ball wird es ja oft schon zur Viererkette, weil da Maximiliane Rall rausschiebt, Mickenhagen dann ein bisschen zurückhaltender bleibt. Aber Hagel und Achczynska sind jetzt nicht die klassischen Offensivspielerinnen, würde ich sagen. Das heißt, Recipe hat da wirklich viele, viele Aufgaben, muss sich freilaufen, um angespielt werden, den Ball dann weiterverteilen. Das hat die auch gut gemacht in dieser Partie. Und ehrlicherweise, dass diese Strafstoßszene passiert, also am Ende der Fehlerkette macht Romero den Fehler, aber am Anfang der Fehlerkette rückt in diesem einen Fall mal die letzte Reihe von Nürnberg nicht weit genug raus. Deswegen ist der Zwischenraum riesig und deswegen kann eben auch Aruna kann ablegen auf Recipe. Die passt dann auf Biller und dann ist es so ein Steilklatsch-Tiefpass und dann ist Aruna durch. Aber der VfB ist eben in der Lage, das auszunutzen. Und hätte der VfB das gewonnen, dann hätten wir, glaube ich, auch beide uns nicht gewundert. Also Stuttgart hat wirklich eine sehr, sehr gute Mischung aus einer Taktik, die für sie gerade funktioniert. Bin gespannt, ob das noch am 10. Spieltag so ist, weil man kann sich schon auch ein bisschen drauf einstellen, was die so machen. Aber da kann ja auch noch was kommen, ist ja noch sehr früh in der Saison. Und sie haben sehr gute Spielerinnen, plus Sascha Glas hat ja auch immer gesagt, er baut seine Kader so, dass sich im Grunde jede wichtige Spielerin verletzen kann und das kommt ein so gleichwertiger Ersatz, wie es nur möglich ist. Und das siehst du halt auch bei den Einwechslungen. Also, obwohl das nicht immer die großen Namen sein müssen, aber Linde Lotte Müller ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, als die für die eben von dir von angesprochene Hofmann reinkam zum Beispiel oder Muriel Dö, die dann für Aruna kommt. Also, ja, wirklich einfach interessantes Team der VfB Stuttgart. Du nickst und
nichts hinzuzufügen.
Gut. Dann sind wir sind sehr, sehr gespannt.
Immer gut.
Ach du, deswegen habe ich es ja gesagt. Deswegen können wir sehr gespannt sein, glaube ich, auf das Heimspiel des VfB Stuttgart jetzt gegen den VfL Wolfsburg. Da ist einiges an Musik, zumindest im Vorhinein, jetzt schon mal drin. Danach geht's zu Werder Bremen, der VfB eben, wie gesagt, jetzt bei 7 Punkten. Und für den ersten FC Nürnberg, der eben, wie auch schon angesprochen, bei 2 Punkten steht, beginnen jetzt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Auswärts in Leipzig, auswärts beim HSV. Das werden natürlich entscheidende Spiele. Und sollte man es aber da schaffen, die vielen positiven Dinge, die wir jetzt genannt haben, wieder auf das Feld zu bekommen, dann könnte das auch wirklich so sein, dass wir vielleicht in ein paar Spieltagen drüber sprechen. Na, Nürnberg hat es in den Spielen gegen Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart einen sehr, sehr guten Aufsteiger. Da haben sie nur 2 Punkte geholt, aber danach haben sie angefangen zu punkten. Das liegt jetzt auch nicht im Bereich des Unmöglichen. Dann wollen wir aber auch mal auf diesen HSV blicken, der eben einer der nächsten Gegner vom 1. FC Nürnberg ist. Der ist zu Hause nämlich gegen den anderen Gegner vom 1. FC Nürnberg angetreten, RB Leipzig. Das war die Überleitung, die ich mir vorher eigentlich bauen wollte. Und da muss man sagen, ehrlicherweise spielt hier vor allem ein Team und das ist eben der Gast aus Leipzig. Baboy bekommt schon in der 3. Minute einen Steckpass, trifft aber nur die Latte. In der 20. Minute muss Kinga Schimmick zum ersten Mal klasse parieren gegen Baboy, die gegen die Laufrichtung köpft. Und in der 21. Minute, da reicht es Delis Baboy, dann sie gewinnt den Ball und kreiert sich damit selbst die Chance zum 1:0, trifft aus der Distanz toll zum Treffer. Und so führt dann Leipzig auch sehr verdient in dieser Phase. Schasching schießt dann noch knapp einen Freistoß am Tor vorbei und im Grunde mit der ersten Offensivaktion des HSV passiert dann aber der einzige Gegentreffer für Leipzig. Panot zieht ab und trifft Thurins ausgestreckten Arm. Das ist vergleichbar mit der Zähringer-Szene. Es ist ein klarer Strafstoß, es ist aber extrem unglücklich. Es ist niemandem ein Vorwurf zu machen. Es gibt einen Strafstoß, der ist aber hart, also der Schuss wäre klar neben das Tor gegangen, aber trotzdem ist eben der Arm abgespreizt. Camilla Lindberg tritt an und anders als beim Spiel beim VfB Stuttgart trifft sie zum 1:1. Und danach ist das Spiel eigentlich schnell erzählt. Leipzig hat Chancen, Schimmick hält alles, Leipzig verzweifelt zusehends. Ganz am Ende hätte es vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Präzision noch eine Chance für den HSV geben können, aber das hätte tatsächlich den Spielverlauf auch auf den Kopf gestellt. Und jetzt ist die Frage, also Lisa, du hast dieses Spiel gesehen und Helene, du hast auch Teile davon gesehen. Lisa, wenn du magst, darfst du mal beginnen. Man könnte, glaube ich, relativ negativ als HSV aus diesem Spiel herausgehen. Wie kritisch siehst du denn das, dass man in einem Heimspiel sich so wenige einzelne Chancen erspielt? Am Ende sind es 4:26 Schüsse.
Kritisch. Also ich glaube, da kann man nichts beschönigen. Das war einfach ein ganz schwaches Spiel vom HSV, die da überhaupt nicht reingekommen sind. Leipzig hätte das Spiel gewinnen müssen. Es darf eigentlich gar nicht anders ausgehen. Von daher, das ist vielleicht das Positive, was der HSV da rausziehen kann, dass sie diesen Punkt mitnehmen aus einem Spiel, in dem es überhaupt nicht läuft. Aber ansonsten fällt mir nicht viel Positives ein. Also der HSV macht aus keiner Chance ein Tor und nimmt einen Punkt mit. Aber ich habe da nichts gesehen, was mich großartig positiv stimmen würde für den HSV.
Also nicht in dem Spiel. Ganz ähnlich. Also ja, ich fand es teilweise wirklich ein bisschen erschreckend, auch muss ich sagen. Sie hatten 6 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum. Natürlich kann da dann auch nicht sehr viel draus entstehen, das ist ja klar. Und ich fand es uninspiriert. Ich habe irgendwie viele Fragen. Die ganze Gemengelage würde mich als HSV-Fan so ein bisschen zum Verzweifeln bringen. Also erstmal gab es diese Trainerposte so ein bisschen im Sommer. Hat bestimmt jetzt auch nicht geholfen, dass Kadus eben erst gehen sollte, dann doch nicht. Wäre bestimmt gut gewesen, mehr Zeit dann noch gemeinsam zu haben und von Anfang an da einen Plan entwerfen zu können. Und dann jetzt auch von der Zuschauerzahl her weniger als 3000. Das war letzte Saison sehr selten so, glaube ich. Einmal gegen Freiburg im tiefsten Winter. Ich war dabei, wäre auch lieber mit dem Kakao auf der Couch gewesen. Und jetzt ist aber gerade Saisonstart. Da würde man denken, es ist eine Euphorie da. Aber diese Leistung vom HSV kann jetzt auch nicht so viel Euphorie einfach entfachen. Also ja, schmeichelhaft ist fast schon ein bisschen schmeichelhaft als Wort für dieses Unentschieden, finde ich. Klar kann man sagen, King Gashimik macht sehr gut, kann man auf jeden Fall positiv herausheben.
Mir jetzt auch gerade die eine positive Sache.
Genau.
Ja, eine gute Torhüterin ist natürlich entscheidend im Abstiegskampf, aber ja.
Ist Gold wert, aber wird das in jedem Spiel was bringen, wenn man sich da auch so leicht auseinanderziehen lässt, der Zugriff auf das Spiel fehlt. Ja, Leipzig wirkte so ein bisschen wie so eine Würgeschlange, die sich immer enger um den Hals vom HSV gelegt hat. Und dann war es auch irgendwann so weit, dass sie getroffen haben. Man kann ihnen dann auch später vielleicht Vorwürfe machen, würde ich sagen, Leipzig. Weil es war ja auch nicht immer so. Ich habe jetzt nur die erste Halbzeit gesehen, dass es wirklich hundertprozentige nach hundertprozentige war. Und dann lauter Heldentaten von Schimmig. Ich fand Leipzig manchmal auch überhastet. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hätten sie besser noch den Pass mehr gespielt. Sie hatten viele Schüsse, aber auch sehr viele Distanzschüsse. Von den 26 an der Zahl kamen dann nur 7 aufs Tor. Das ist natürlich auch ein bisschen ausbaufähig. Trotzdem ist es, glaube ich, in den meisten Fällen ein Spiel, was du dann gewinnst als Leipzig, wenn du dieses Chancenverhältnis hast gegen einen HSV mit diesen Chancen. Aber ja, sie wirkten dann so ein bisschen verbissen, Leipzig teilweise, hatten auch nicht die ganz, ganz große Leichtigkeit. Aber wie gesagt, eigentlich in den meisten Fällen ist das ein Spiel, was sie gewinnen und wo wir dann vermutlich auch nicht so kritisch sind, wie ich es jetzt bisher angedeutet habe.
Also zur Offensive des HSV, da hat uns nämlich auch Mayhen im Forum eine Frage gestellt. Mich würde die Einschätzung interessieren, schreibt sie oder er, was denn der Offensivplan gewesen sein soll. Zumindest für mich war da kein Unterschied zu letzter Saison zu erkennen. Alle Bälle weit geschlagen und auch so gut wie immer gleich weg. Und Mayhen, wir haben die Frage gerade schon beantwortet, wir konnten es auch nicht so wirklich sehen. Also ja, lange Bälle, über ein Drittel der geschlagenen Pässe vom HSV waren lange Bälle und sie waren aber dann wirklich auch gleich weg. Und es gab im Grunde keine Chancen. In der ersten Hälfte 2:16 Schüsse und wenn man den Elfmeter rausrechnet, hatte man da einen Expected Goals Wert von 0,07 und in der zweiten Hälfte 2:10 Schüsse und da hatte man einen Expected Goals Wert von 0,05. Also eigentlich ist gar nichts passiert beim HSV offensiv in diesem Spiel. Und die Hoffnung, die HSV-Fans haben dürfen, die kommt eben von der Torhüterin, die hier einen Punkt gewonnen hat. Das kann man eindeutig so sagen. Und von Spielerinnen, die gerade nicht auf dem Feld stehen. Natürlich kann das mit Lotta Wrede anders aussehen. Natürlich kann das auch mal anders aussehen, wenn Spielerinnen ein bisschen fitter sind, ein bisschen besser eingebunden sind. Aber es stellen sich unheimlich viele Fragen. Also warum Karczewska zum Beispiel in dem Spiel nicht die Zielspielerin für den letzten Ball war, sondern warum sie immer mal wieder Flanken geschlagen hat in einen Strafraum, in dem niemand war dann und manchmal Pernod. Ja, das hat keinen Sinn ergeben und das Mittelfeld war mit anderen Dingen beschäftigt und selbst Lindberg und Brunthaler, die ja oft sonst die Auffälligen sein können beim HSV aufgrund ihrer Dynamik, die sie haben, haben keinerlei Rolle gespielt, was aber auch an der Stärke von Leipzig liegen könnte. Da war Schasching der Dreh- und Angelpunkt, die hatte 125 Ballkontakte und am Ende über 100 Pässe, die sie zur Mitspielerin gebracht hat. Aber auch bei der HSV, also, okay, sorry, ich muss doch noch eine Sache zum HSV sagen. Also jeder weiß, wie Leipzig seine Abstöße ausspielt. Ich will das jetzt auch gar nicht immer hier zum großen Thema machen. Aber dann weißt du ja auch, dass du dir relativ genau überlegen kannst, wie du das jetzt anlaufen möchtest. Und der HSV kriegt es wirklich hin, sie so schlecht anzulaufen, immer nach demselben Muster, dass sie immer, genau wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ich hoffe, ich habe da nicht die Teams verwechselt, aber linke Innenverteidigerin auf Sechserin, die auf den rechten Flügel. Jedes Mal war dieser Pass frei, einfach weil die Sechserin nicht schnell genug verfolgt wurde. Es war eine einfache Frage des Timings. Das hat mich fuchsig gemacht, ehrlicherweise vorm Fernseher, aber dann brauchst du auch nicht hochzustellen. Dann kannst du auch sagen, ey komm, wir warten hier in der eigenen Hälfte auf euch, dann habt ihr nicht so viel Platz für euer Tempo. Aber
ja, Schasching hat sich viel auch nach in die letzte Kette fallen lassen, hat halt von hinten direkt aufgebaut. Ich fand, die Leipzigerinnen haben, also zumindest hat es für mich so ausgesehen, sehr viel kommuniziert, was mir vorher noch nie so aufgefallen war. Die haben wahnsinnig viel miteinander gesprochen, was ich sehr positiv fand. Und ich glaube, bei dem Spiel muss man so ein bisschen berücksichtigen, dass in der 25. Minute es anfängt zu schütten wie aus Eimern.
Ja, okay.
Und es natürlich danach auch alles ein bisschen schwieriger war. Also dann die Pässe sauber zu spielen und dann diese Sprints zu ziehen. Das Spiel, das Leipzig vorher gespielt hat, war vermutlich nicht mehr so einfach, weil ich mir vorstelle, dass der Boden relativ tief gewesen sein dürfte.
Ja,
das stimmt. Ich hatte mir auch erst noch aufgeschrieben, dass nicht jeder Pass so gut geklappt hat, dass vielleicht die Feinabstimmung nicht immer so gut war, aber das ist natürlich vielleicht auch eine Erklärung, einfach neben der Erklärung, die ich mir gebildet hatte, dass ja Leipzig auch einfach sehr viele Neuzugänge hatte. Ich glaube, es waren 13. Das ist natürlich auch erstmal was integriert werden will. Bei Van Dijk fand ich, dass jetzt vorne zum Beispiel noch nicht immer so top eingebunden war. Aber andere wiederum haben mich schon überzeugt, die jetzt im Sommer gekommen waren. Also an der Seite von Schasching fand ich auch Sarah Puschtei gut. Hat 85% Passgenauigkeit gehabt, viele zweite Bälle zurückgeholt. Also ja, denke ich, gibt's da auch schon Ansätze, wie es aussehen kann. Sie wirkten auf jeden Fall für mich nicht wie ein Team, was 0 Punkte hat und 0 Tore vor diesem Spiel.
Ja, das würde ich auch sagen. Und Delice Boboi, die wirklich so, vielleicht kann man so nach 3 Spielen schon so die vorsichtige Einschätzung wagen, dass sie vielleicht jetzt den Schritt gemacht hat, den man auch schon in der letzten Saison von ihr erwartet hätte. Also die war, also Schasching war quasi der Aufbaudreh- und Angelpunkt und Boboi war der Offensivdreh- und Angelpunkt. Die hatte 62 Ballkontakte am Ende, wurde immer wieder zwischen den Linien gefunden, hat Martens den Ball geklaut in einer Szene, hatte eben diesen Lattentreffer, hat das Tor erzielt. Also alles lief irgendwie über Delice Boboi. Die anderen sind dagegen dann ein bisschen vielleicht abgefallen. Also Van Dijk und auch Simonsson, vor allem Simonsson, hatte wenig gute Momente in Summe, also im Vergleich zu Delice Boboi. Und das ist, glaube ich, das, was ich aber Leipzig dann schon zum Vorwurf machen muss in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte hat man es geschafft, diesen Dauerdruck hochzuhalten und eben den HSV gar nicht aus der eigenen Hälfte rauskommen zu lassen. In der zweiten Hälfte hat da die Energie gefehlt, vielleicht auch der Zugriff, vielleicht die Präzision, ist immer so ein bisschen schwer zu sagen. Also beobachten konnte man, dass es eben nicht mehr ganz so präzise war und nicht mehr ganz so intensiv. Die Gründe dafür muss man hinterfragen. Vielleicht auch der Kader. Also es wurde mal wieder nur 3-mal gewechselt von Jonas Stephan, aber das kennen wir ja auch schon an der Stelle. Da, glaube ich, hätte noch mehr von Leipzig kommen können. Das ist das, was Leipzig jetzt schon ganz lange von richtig guten Teams in der Liga entscheidet, enge Spiele für sich zu entscheiden. Sondern klar, es lag auch an Semik, aber das muss Leipzig gewinnen. Und man muss aber auch mehr klarere Chancen in der zweiten Hälfte haben. Also du, Helene, hast ja vorhin schon gesagt, also da haben auch so die klaren, großen Chancen dann gefehlt. Nicht so viele Schüsse aufs Tor. Da könnte noch mehr kommen. Aber ansonsten, ja, weiß ich gar nicht, Lisa, ob man noch irgendwas ergänzen kann. Ansonsten war viel gut bei Leipzig, aber so ein bisschen wie bei Nürnberg. Die Punkte drücken es noch nicht aus.
Ja, wobei ich bei Leipzig auch einfach im nächsten Spiel mal sehen will, wie das gegen einen anderen Gegner ist. Weil ich finde, es ist jetzt schwierig zu beurteilen. Das sah sehr gut aus, war gut anzusehen. Aber bringst du dieses Spiel auch durch gegen einen Gegner, der da mehr gegen unternimmt?
Ja, sehr guter Punkt. Und damit ja dann nochmal indirekt eine Aussage über den HSV. Lassen wir die HSV-Fans aber in Ruhe. Alle, die ihr Spiel gesehen haben, die leiden eh schon genug. Es wird jetzt dann gegen Werder Bremen gehen. Vielleicht ist das das perfekte Spiel für den HSV, denn da kannst du eigentlich nur gewinnen, aus dieser Situation herauskommt. Und dann kommt eben das unheimlich wichtige Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Für Raba wiederum geht es jetzt dann eben gleich gegen den ersten FC Nürnberg und dann an die alte Försterei zum ersten FC Union. Und mit dem HSV haben wir das eine Team, das wirklich große Probleme hat und noch gar nicht so weit unten im Tabellenkeller steht, wie es vielleicht das Spielerische aussagt, besprochen. Mit Mainz 05 wollen wir jetzt über das nächste Team sprechen, das eindeutig eben dort unten hingehört, zumindest aktuell in dieser Saison. Im Heimspiel gegen den 1. FC Köln ging offensiv für die Mainzerinnen fast gar nichts. 5:18 Schüsse sind es am Ende, 0,48:2,66 Expected Goals, und im Grunde war dieses Spiel in der ersten Hälfte schon entschieden. In der 5. Minute kommt Andrade schon gegen Matsumoto zum Schuss, die kann aber noch parieren. In der 11. Minute hat dann auch Jackson mal eine Chance, aber sie kommt volley nicht an Schmitz vorbei, und das rächt sich dann unter anderem in der 16. Minute. Ziemer wird im Strafraum von eben jener Jackson nicht gedeckt, beziehungsweise sie wird zwar gedeckt, aber sie dreht sich dann nach außen vorbei und schießt den Ball aus einem schwierigen Winkel in denselbigen. Ist schwierig. Also eigentlich, du willst den Weg in die Mitte zumachen, das macht Jackson. Trotzdem hat Ziemer dann so viel Platz, dass sie schießen kann. Der Schuss ist aber auch wirklich sehr, sehr gut. Auch für Matsumoto unglücklich. Wir legen es mal ab unter passiert. Was aber leider eben auch passiert ist aus Sicht der Mainzerin, waren noch zwei weitere Gegentreffer. 41. Minute, Jackson bringt Andrade durch ein kurzes Halten zu Fall und Davina Lutz pfeift einen harten Strafstoß. Ist sehr wenig für einen Strafstoß, aber Sophie Nachtigall ist das logischerweise egal. Sie tritt an und verwandelt zum 2:0, und noch vor der Pause fällt das 3:0. Eine Ecke von Anna Gerhardt landet super im 5-Meter-Raum und bei Leimenstoll, und die köpft dann eben dieses 3:0. In der zweiten Hälfte dann ist es so, dass der 1. FC Köln sich etwas mehr zurückzieht, etwas mehr abgibt vom Ballbesitz, aber überhaupt nicht von der Kontrolle, und es ist dann auch ein eindeutiges Spiel, was den die Verteilung der Schüsse angeht. 9:1 sind es, und in der 88. Minute fällt dann nämlich auch das 4:0 durch Zawistowska. Da war Mainz dann aufgerückt, ist ja klar, die hat noch umgestellt auf Viererkette dann und waren anfällig für den tiefen Pass, und den verwertet Zawistowska und ist danach sehr, sehr emotional, vielleicht weil sie schon sehr lange nicht mehr getroffen hat für den 1. FC Köln. Und damit, Helene, war es ein perfekter Nachmittagabend für den 1. FC Köln, und Mainz 05 hat einige Dinge ins Hausaufgabenheft geschrieben bekommen. Mit wem von beiden magst du anfangen?
Vielleicht mit Mainz. Ich hätte den vielleicht ein bisschen überraschenden Befund bei dem Stand von 0:4, dass ich die Offensivleistung, wenn wir jetzt auf die Saison, die noch kommt, schauen, dann sogar noch schwieriger fand als die Defensivleistung. Weil klar, defensiv war es jetzt nicht immer toll, aber die Tore, die man bekommt, das ist so ein bisschen aus dem kleinen 1x1 des Bundesliga-Aufsteigers, so Sachen, die irgendwie klassisch sind. Beim ersten Tor kriegen sie den Ball nicht richtig weg, dann ist da so ein Elfmeter, der nicht unbedingt in jedem Spiel ein Elfmeter sein muss. Du verteidigst die Ecke nicht richtig und am Ende bist du hoch aufgerückt. Bon. Das ist jetzt alles nicht so toll, aber ich fand es jetzt auch nicht skandalös. Mhm. Aber offensiv ist da schon wenig einfach. Also nur 5 Schüsse insgesamt über das ganze Spiel. Kaum Möglichkeiten zu kontern, wenn dann mal gekontert wird. Sieht es auch nicht sehr gut aus, unpräzise. Sie machen sich das Leben wirklich teilweise auch schwer, indem sie selbst ins Abseits rennen, relativ offensichtlich den Ball ins Seiten aushauen, technisch nicht gut verarbeiten. Ja, da hängen die Offensivspielerinnen dann auch in der Luft, auch wenn sie eigentlich sehr viel investieren ins Pressing teilweise, viel auch laufen, aber das wirkt ziemlich unkoordiniert noch, nicht sehr effizient. Und ja, da stellt sich wirklich so ein bisschen bei mir die Frage, wo die Tore dann zukünftig herkommen sollen. Köln wirkte da ganz abgeklärt irgendwie in diesem Spiel, hatten defensiv kaum Probleme, ja, haben sich wieder als Bundesliga-TÜV erwiesen, wie du es einmal so schön gesagt hast, Max, weil sie haben Mainz aufs Herz und Nieren geprüft, auf ihre Ballsicherheit, auf ihre Genauigkeit, die es eben in dieser Bundesliga braucht, auch auf die Fähigkeit, unter Zeitdruck zu agieren. Hat nicht so gut geklappt, aber selbst war Köln auch eher so ein stabiler Kleinwagen, würde ich sagen, als jetzt ein Porsche. Also sie haben jetzt in der Offensive vernünftig gespielt, aber auch nicht das komplette Feuerwerk abgebrannt, sondern halt eben ihre Kernkompetenzen gezeigt, was sie eben so gut können, ihr ekliges Pressing, die Fehler ausnutzen, und an dem Tag hat das locker gereicht. Von daher würde ich sagen, sie haben ihre Aufgabe gut erfüllt. Und ja, wie gesagt, bei Mainz stellen sich einige Fragen auch, was die individuelle Qualität einfach angeht. Jetzt ist es zu spät, danach zu justieren. Aber das war ja schon von Anfang an so ein bisschen die Frage, ob das da eben reicht.
Ja, und ich finde das nachvollziehbar, wie Mainz 05 dieses Spiel angegangen ist. Im Grunde ähnlich, wie man auch schon gegen den FC Bayern am zweiten Spieltag gespielt hat. Tiefer Block. Du willst keinen Raum hinter der Kette freigeben, in den zum Beispiel Andrade reinsprinten kann. Und dann setzt du auf Tempo im Umschaltspiel. Aber dafür brauchst du A, die Pässe, die nach vorne kommen, die überhaupt verwertet werden können. Da ging es schon mal los. Also die Pässe aus der Abwehr heraus, die hatten teils eine gruselige Qualität. Die waren nicht verwertbar. Und dann musst du auch irgendwie Bälle festmachen. Und ich fand, also Chiara Busjan und Katz, die hatten eine unheimlich schwierige erste Hälfte. Also Katz hat bis zu ihrer Auswechslung, die wurde dann in der Pause rausgenommen, hat die 8 Ballkontakte. Also im Grunde fand sie in diesem Spiel kaum zur Geltung. Und Busjan, die kommt am Ende auf 18 Ballkontakte, hat irgendwie 6 Pässe, glaube ich, zur Mitspielerin gebracht. Also sprich, die waren ganz oft Endpunkt der Angriffe. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass dann beide rausgenommen werden zur Halbzeit. Gleichzeitig frage ich mich aber, was hätten sie denn machen sollen? Denn sie waren so auf sich alleine gestellt und sie waren so weit weg vom eigenen Tor. Und Busjan war eigentlich die Einzige, die mir aufgefallen ist als eine Spielerin, die dann auch mal einen Ball festmachen kann und dann auch mal eine positive Aktion hat, auch mal ein Dribbling gewinnt und so eben den anderen Zeit gibt zum Nachrücken, dass ich dann verstehen kann, dass die rausgenommen werden. Wenn man sich dann aber anguckt, dass in der zweiten Hälfte dann ja auch mit Umstellung auf Viererkette und mit einem etwas abwartenderen ersten FC Köln, der zwar immer noch hoch presst, aber eben nicht mehr ganz so krass wie in der ersten Hälfte, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Da hätte ich eben beide sehr, sehr gerne auf dem Feld gesehen und habe mir da die Frage gestellt, ob sich da nicht vielleicht Mainz 05 einer möglichen Stärke beraubt hat. Es wäre natürlich trotzdem schwer geworden in der zweiten Hälfte. Aber ja, das waren so Gedanken, die ich hatte und deswegen, ich bin bei dir. Ich fand auch die Offensive eigentlich noch unbefriedigender bei Mainz 05. So geht's auch Karg, der hat im Forum geschrieben, letztlich ein Spiel, das du verdient verlierst, auch wenn ich das 0-4 als etwas hoch zu empfand. Andererseits spiegelt es die Chancenlosigkeit ganz gut wieder und er weiß eben auch nicht, wie man Mainz 05 einschätzen soll. Und da ist mein letzter Gedanke dazu und den würde ich gerne dir rüberspielen, dass man ja aber auch anerkennen muss, dritter Spieltag. Die können noch nicht unter den Bedingungen trainieren, wie der erste FC Köln. Sie spielen zum ersten Mal erste Bundesliga. Und ja, der Abstand zweite Liga, erste Liga ist enger geworden. Das haben ja in der letzten Folge auch Johannes und seine Gäste haben das ja auch thematisiert. Charlotte und Oskar waren da noch mit dabei. Aber auf der anderen Seite muss man das ja auch mit einberechnen. Es kann jetzt noch nicht alles gut sein. Ist das vielleicht so der Hoffnungsschimmer für Mainz 05, dass man sagen kann, sie dürfen ja auch noch ankommen in dieser Liga, auch wenn es natürlich wehtut, aber du musst weder gegen Werder Bremen noch gegen den FC Bayern und den ersten FC Köln musst du Punkte holen. Die Teams, gegen die sie punkten können sollten, die kommen erst noch.
Das stimmt. Und bei manchen Sachen würde ich denken und hoffen, dass sie vielleicht auch einfach noch cleverer werden im Laufe der Saison. Da wirkten sie manchmal so ein bisschen naiv eben gegen Köln, die einfach genau wussten, wann sie draufgehen mussten. Also das war immer genau wie bestellt an der Mittellinie, ist dann immer eine Kölnerin draufgegangen und die andere hat dann den Rückpass abgeschnitten zur Verteidigung und dann wusste die Mainzerin meistens nicht mehr wohin und dann war der Ball halt wieder weg. Also sowas war klassisch und ich würde schon denken, dass sie da dann sich noch steigern werden und noch so ein bisschen mehr andere Muster finden. Aber ja, ich weiß nicht, ich bleibe immer noch skeptisch, weil es einfach bei diesen Basics, bei diesen technischen Sachen schon sehr hapert manchmal.
Und weil ich auch glaube, dass der erste FC Köln wirklich gut gezeigt hat, wie du gegen diese Fünferkette von Mainz 05 spielen kannst. Also die Schienenspielerinnen Sterne und Leimenstoll, die haben im Ballbesitz unheimlich weit sind die aufgerückt, haben damit dann ihre Gegenspielerinnen festgemacht. Da konnten die Mainzerinnen nicht weg, hatten auch deshalb so einen langen Weg zum gegnerischen Tor. Und dann diese Aufbaureihe, also mit Anna Gerhardt, Laura Vogt und Amelie Bohnen. Da ist Gerhardt dann im Spielaufbau fast schon ein bisschen abgefallen. Aber Bohnen und Vogt, die waren einfach so gut darin, den Ball zu verteilen, keine Fehler zu machen, da exakt zu spielen. Elsen im Mittelfeld, tolles Spiel gemacht. Laura Feiersinger, die manchmal so ein bisschen bisschen zu verspielt ist noch dafür, dass es manchmal auch darum geht, schnell den Ball nach vorne mitzubekommen. In dem Spiel war das gar kein Thema. Vielleicht auch, weil man die Zeit hatte. Und dann vorne dran, Nachtigall, Andrade, Zimmer, jede von den dreien hat ihre Qualitäten gezeigt. Und dann war die Einwechselspielerinnen auch noch von einer besonderen Qualität. Also da kommt dann eine Dora Zeller einfach rein in der 62. Minute. Und als meinst du fünf, denkst du dir auch so, ja toll, vielen Dank dafür, dass wir jetzt die auch noch verteidigen dürfen. Also ich glaube, Mainz 05 hat auch dahingehend vielleicht ein Thema, das Köln sehr, sehr gut gezeigt hat. So kannst du das bespielen. Wie dann die einzelnen Tore zustande kommen, da kannst du über jedes einzelne diskutieren und habe ich ja auch in meiner Spielzusammenfassung gemacht. Köln hätte aber auch anders seine Tore erzielt. So ehrlich muss man sein. Die waren eben drückend überlegen einfach in diesem Spiel. Und das lag eben auch daran, dass sie einen sehr, sehr guten Plan hatten. Und das ist, also ich will diese TÜV-Analogie nicht zu Tode reiten, auch wenn du sie jetzt auch bemüht hast. Aber vielleicht ist auch deswegen der FC manchmal der TÜV, weil die kommen eigentlich in kein Spiel ohne einen guten Plan. Die Frage ist immer, kriegen sie ihn umgesetzt? Was ist die Antwort der Gegnerin darauf? Hier gab es keine und dann kommt eben ein absolut verdientes 4:0 dabei heraus. Und das muss man auch wertschätzen, weil es werden sich vielleicht auch noch Teams schwerer tun gegen Mainz 05, weil sie es nicht so gut umsetzen wie Köln. Das wäre so meine vorsichtige Vermutung. Gibt es noch was ich vergessen habe, was wir noch ansprechen müssen zum FC?
Von meiner Sicht nicht.
Ich glaube es auch. Also ich habe ja im Grunde schon alle Spielerinnen gelobt, die auf dem Feld standen. Tolle Ecke noch von Anna Gerhardt zum 3:0. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Und ja, nee, ich glaube, dabei können wir es belassen. Also ein sehr, sehr gutes Spiel aus Sicht der Kölnerinnen, die jetzt dann eben mit 6 Punkten ins Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin gehen und dann beim FC Bayern spielen. Ehrlich gesagt, auf dieses Spiel freue ich mich extrem. Da könnte was gehen. Wird natürlich schwer, aber I believe in dieses Britta Karlsson, erste FC Köln. Für Mainz 05 geht es jetzt dann auswärts zum SC Freiburg und dann kommt es zum, ich glaube, das hat ein Kommentator als Derby bezeichnet, das darf man nicht. Macht Nachbarschaftsduell maximal gegen Eintracht Frankfurt. Derby darf man es nicht nennen. Das wäre gegen die Offenbacherinnen. So, und abseits von solchen Definitionen kommen wir dann aber zum nächsten Spiel. Hoffenheim gegen Leverkusen, das war in der Vergangenheit eine Partie, die oft spektakulär war und sich um viele Tore und viele Chancen rühmen durfte. Und so war es in dieser Partie auch. Vor allem Chancen waren es aber tatsächlich weniger die Tore. Und es ging schon ganz früh los. Erste Minute schon gab es einen hohen Ballgewinn und Fodala kann im Rückraum des Strafraums schießen. Und in der zweiten Minute tatsächlich trifft Leverkusen schon auswärts zum 1:0. Van de Velde verliert gegen Kramer den Ball im eigenen Strafraum. Auch Bender kann dann nicht vom Ball getrennt werden und trifft zum 1:0. Aber auf beiden Seiten gibt es weiterhin Chancen und in der 21. Minute fällt dann der Ausgleich. Mit einer Verlagerung auf links kommt Kaut zur Flanke. Steiner ist im Strafraum komplett frei und muss nur noch einschieben und so konnte die TSG ausgleichen. Und jetzt gibt's eine ganze Reihe von Chancen. Matre scheitert in der 24. Minute, also fast unmittelbar nach dem Ausgleich, an Borggräfe. Müller stoppt in der 37. Minute den Ball nicht sauber und wieder kommt Matre zum Schuss, aber der wird geblockt von Turani oder Ostermeier, das habe ich nicht ganz genau erkannt. Gloning klaut dann Bender den Ball, schießt aber knapp am Tor vorbei. Also er erkennt ein Muster, liebe Hörerinnen und Hörer. Vor allem Hoffenheim hatte die größeren Chancen. In der zweiten Hälfte dann ein Lattentreffer von Steiner, die hat vor dem Strafraum dann auch zu viel Platz, aber in der 68. Minute, da passiert es aus Hoffenheimerinnen Sicht. Diem hält den Ball im Spiel und verliert ihn direkt an Marlene Müller, die flankt auf Tomasiak, die höher springt als Gloning und in eine Druckphase der TSG hinein das 2:1 köpft. Danach gab es noch Chancen auf den Ausgleich. Matre zum Beispiel wieder in der 76. Minute, die sich rechts vor dem Strafraum durchsetzt und nach innen zieht. Dann sieht Sophie Stäbel die gelb-rote Karte, weil sie nach einem Pfiff den Ball wegschlägt. Bestimmt nicht die Aktion, auf die sie am stolzesten ist in ihrer Karriere. Und in der 94. dann gibt's die letzte große Chance. Eine Flanke von Matre landet bei Dien, die per Kopf allerdings nur den Pfosten trifft und von dort den Kopf von Borggräfe und der Ball fliegt dann ins Aus. Und die Ecke, die daraus folgt in der 95. Minute, die ist so brutal schlecht dafür. Darüber möchte ich den Mantel des Schweigens legen. Und dann, Lisa, hat Leverkusen dieses Spiel mit allen Mühen, die man dabei hatte, mit 2:1 gewonnen. Hoffenheim ist auch eins der drei Teams, die noch ohne Punkt da stehen. Auf Grundlage dieses Spiels kann man das nicht so ganz nachvollziehen. Aber wenn du jetzt die Frage beantworten müsstest, was fehlt denn Hoffenheim?
Super, dass du mir die Fragen rüberschiebst, die du nicht beantworten kannst.
Du kannst auch einfach sagen, Tore. Hätte ich akzeptiert.
Okay, Tore.
Ja, fantastische Antwort.
Ja, super.
Aber liegt das an Spielerinnen deiner Meinung nach? Oder, also das war ja in der letzten Woche auch schon so, wurde ja auch hier besprochen. Also die Art und Weise, wie sich Hoffenheim immer wieder Chancen herausspielt, das macht Freude beim Zusehen. Die Art und Weise, wie dann die Chancen genutzt werden, vielleicht nicht ganz so viel. Also Matre zum Beispiel, der hat eine wirklich fantastische Shotmap. Die hat alle ihre 5 Schüsse im Grunde vom selben Punkt rechts im Strafraum abgegeben. Aber keiner dieser Schüsse hatte viel Expected Goals und Target. Also das vielleicht einfach auf die andere Seite stellen oder mit ihr Schusstraining machen, immer nur ins kleine Eck, genau von dieser Position aus, und dann klappt's auch. Vielleicht ist das so, ja, eine Kleinigkeit.
War auch viel spitzer Winkel dabei, glaube ich. Also es waren jetzt auch einfach dann Situationen, wo es dann schwierig wurde. Das hat sicher mit Spielerinnen zu tun, würde ich so sehen. Das hat vermutlich auch mit den letzten Pässen zu tun. Und in dem Spiel fand ich jetzt Hoffenheim ehrlich gesagt auch gar nicht so überzeugend wie du offensichtlich. Also ich fand eigentlich Leverkusen deutlich stärker. Ich hatte nur das Gefühl, dass Leverkusen irgendwie immer so ein Schlendrian drin hat. Also so ein bisschen das Wolfsburg-Syndrom, dass sie dann einfach 20 Minuten dominieren die das und dann hören die plötzlich auf. Und ich frage mich so, warum? Also was genau ist jetzt gerade passiert? Und ich kann das tatsächlich nicht so richtig beantworten, woran das dann lag, dass das so immer wieder abbricht. Ich habe das Gefühl, das sind so Phasen bei Leverkusen. Ich meine, man muss dazu sagen, Caro Simon war nicht dabei, angeschlagen. Die mussten verarbeiten, was die Woche passiert ist. Carlotta Wamsa weg, Ruby Grant weg. Das spielt sich ja alles auch eine Rolle, aber die sind mir als Team so ein bisschen zu launisch. Mit dem, so dann läuft's und dann läuft's nicht. Und man kann nicht so richtig, also ich habe nicht so richtig gesehen, was hindert euch jetzt daran, das weiterzuspielen, was ihr bisher gespielt habt. Aber du scheinst es anders gesehen zu haben. Also was fandst du an Hoffenheim gut?
Ja, dann fange ich mal mit Hoffenheim an. Also was Hoffenheim wirklich gut gemacht hat, fand ich, war das Pressing. Die haben es immer wieder geschafft, Leverkusen auf deren linke Seite, also vor allem Marlene Müller, zu lenken. Und dann stand Leverkusen eigentlich ständig in irgendwelchen flachen 2-gegen-2 Situationen, weil Müller ein bisschen zu tief stand. Vielleicht hätte die ein bisschen höher rausschieben müssen, weiß ich nicht, müsste Roberto Petzold einen beantworten. Und da hat's Leverkusen nur mit sehr viel Mut und Glück mal rausgeschafft. Sie haben es manchmal rausgeschafft, das muss man auf jeden Fall so sagen. Also da kam Stäbel mal und Bender hat es einmal geschafft, sich so rumzudrehen um ihre Gegenspielerinnen, und dann haben sie ganz viel Feld offen gehabt und das haben sie dann auch okay ausgespielt. Aber ich fand, das hat Hoffenheim gut gemacht, dass das Pressing gut funktioniert hat, und das waren dann auch Phasen, in denen Leverkusen, so wie du sagst, eben dann nicht mehr zu Chancen kam. Also wenn man sich die Entstehung der Hoffenheimer Chancen anguckt, dann waren das sehr, sehr häufig Ballgewinne, unpräzise Abspiele von Leverkusen oder Bälle, die eben kaum zu verarbeiten waren. Und dann hat Hoffenheim daraus was gemacht. Und das hat mir gut gefallen bei Hoffenheim. Und was mir wirklich auch gefallen hat, war, dass man sich erstmal Chancen herausgespielt hat. Also Steiner hatte ihre Chancen, die von Matre habe ich ja schon angesprochen. Klar, die Qualität des Abschlusses hat da noch nicht ganz gestimmt, aber sie ist 5-mal zum Abschluss gekommen innerhalb des Strafraums. Das musste auch erstmal hinbekommen gegen Ostermeier und Turani, die ich als mitbeste Innenverteidigung dieser Liga bezeichnen würde, zumindest auf dem Papier und eigentlich auch der Form nach in dieser bisherigen Saison. Und das alles hat mir bei Hoffenheim gut gefallen. Es gab allerdings auch Dinge, die ich bei Hoffenheim gar nicht gut fand. Und vielleicht ist das dann das, wo du dann die Stärke von Leverkusen zu Recht dann betonen würdest. Also Van de Velde, die hat einfach deutliche Probleme gehabt in diesem Spiel. Und im Grunde vor allem Kramer, wenn die am Ball war, wurde es immer gefährlich. Oder wenn sie erst an den Ball gekommen ist, weil sie einfach jemanden weggeschoben hat und den Ball gewonnen hat. Also die war für mich eigentlich mit eine der besten Leverkusenerinnen. Und man könnte die Argumentation fahren, wenn sie aus diesen Szenen, die Kramer da heraufbeschworen hat, noch mehr Tore erzielt hätten, was möglich war, dann wäre dieses Spiel vielleicht auch so gelaufen, dass ich hier nicht so positiv über Hoffenheim reingegangen wäre. Also vielleicht ist das, vielleicht treffen wir uns da so in der Mitte ein bisschen.
Ja, also für mich steht und fällt bei Leverkusen relativ viel mit Lauren Bender und dem, was sie macht.
Ja.
Also die kann ja einfach, die hat ja manchmal Aktionen drin, dann macht die aus dem Nichts Sachen, die, also das ist schon herausragend, auch die Schusstechnik ist herausragend. Ich sehe die unheimlich gern, wenn Lauren Bender Tore macht, und ich sehe unheimlich ungern, wie Lauren Bender in Zweikämpfe mit ihren Gegenspielerinnen geht, weil
du Angst hast, dass sie sich verletzt.
Ja, da wandelt auch echt jeder Zweikampf an der gelben Karte hart. Und da ist oft zumindest optisch wenig Einsicht. Es ist so ein bisschen, was ich so, weil ich eben viel Essen gesehen habe letzte Saison, da kam sie nicht so oft zum Einsatz, weil sie viel verletzt war. Aber das ist klassisch so was Potzi bei Essen viel drin hatte. Also die kam dann aufs Feld, die hat richtig Schwung gebracht, die hat Dinge gezaubert und die hat aber regelmäßig Zweikämpfe drin gehabt, wo du dachtest, das wird definitiv noch gelb-rot in den letzten 20 Minuten. Und das sehe ich bei Lauren Bender halt auch oft. Dass ich denke, warum, also zum einen, warum riskierst du das, so der Gegenspielerin gegenüber so da reinzugehen? Und zum anderen auch, warum riskierst du das, so viele Karten zu sammeln? Mhm. Und sie ist halt zur Halbzeit dann runtergegangen, verletzt, glaube ich. Was ich sehr schade finde. Ich hoffe, dass das nichts Langwierigeres ist und dass sie da bald wieder mit drauf ist und dass sie da eine Entwicklung macht. Also in dieser Frage, wie gehe ich Zweikämpfe an?
Ja, das finde ich einen fairen Punkt, und vielleicht ist aber dann schon Lauren Bender eine ganz gute Spielerin, an der man erklären kann, warum wir zwar ein bisschen unterschiedlich auf dieses Spiel blicken, denn bei allem, was Lauren Bender kann, und natürlich, also bei deiner Gesamtbeurteilung stimme ich komplett zu, und sie hatte auch in der 9. Minute, das war die Szene, die ich vorhin schon angesprochen habe, da ist sie so super ins Zentrum gedribbelt und nur der letzte Pass in die Spitze, der ist ein bisschen zu ungenau, ansonsten wäre das eine Top-Chance gewesen, die allein auf ihren Schultern lag, sie hat sie quasi kreiert, aber darüber hinaus muss ich sagen, dass Marie Steiner sie ganz schön gut aus dem Spiel genommen hat, und auch Laura Gloning, die mir als Rechtsverteidigerin am ersten Spieltag nicht ganz so gut gefallen hat, in dem Spiel war sie viel, viel besser, und am Ende hatte Lauren Bender dann zum Zeitpunkt ihrer Auswechslung kein gewonnenes Dribbling bei zwei Versuchen, und sie hat nur 14 Pässe zur Mitspielerin gebracht. Also im Grunde war sie, obwohl sie optisch, wahrscheinlich auch durch ihre feine Ballbehandlung, einem immer ins Auge fällt, fand ich sie gar nicht so am Spiel beteiligt. Und das wiederum würde ich Hoffenheim positiv ins Kerbholz ritzen, dass sie Lauren Bender eigentlich schon ganz gut, bis auf ganz wenige Ausnahmen, aus dem Spiel genommen haben. Und vielleicht beantwortet das auch die von dir aufgeworfene Frage, warum Leverkusen dann manchmal solche Phasen hat, weil sie dann noch zu abhängig sind von jemandem wie Bender?
Ja, weil dann in dem Moment zu viel davon abhängt, wobei Maja Sternert natürlich sowas eigentlich auch kann. Also was bewegen. Aber so ein bisschen hat in dem Spiel offensichtlich dann jemand gefehlt, der das lenkt im Mittelfeld.
Ja.
Also der so ein bisschen die Fäden in der Hand hält und das komplette Spiel lenkt. Ich nehme an, dass Natascha Kowalski ja für so eine Rolle auch irgendwie angedacht war. Die schafft es aber bisher nicht aufs Feld bei Leverkusen.
Ja, die Doppelsechs, das waren eben Paulina Plattner und Sophie Stäbel. Plattner im Grunde im Spiel gar nicht eingebunden, also spielt über, die hat doch durchgespielt, oder? Ach nee, 61 Minuten, nee, stimmt, da wurde sie ausgewechselt, genau. Aber 11 Pässe hat sie zur Mitspielerin gebracht, das ist dann schon relativ wenig. Und Sophie Stäbel in der gegnerischen Hälfte auch nicht so wahnsinnig viel eingebunden, aber da war es schon deutlich besser. Also die hat ja auch wahrscheinlich eher den offensiveren Part dieser Doppelsechs, holt sich dann aber halt auch eine gelb-rote Karte. Also Entschuldigung, das darfst du einfach nicht machen. Da muss Naimi Breyer, muss da die gelb-rote Karte zücken. Ja,
ja, also ich hoffe, das macht sie tatsächlich, wie du gesagt hast, machst du einmal in der Karriere in der Form, und dann denkst du da sehr viel drüber nach. Ich meine, das ist Küchenpsychologie, aber sie war Kapitänin und vielleicht war da einfach so ein bisschen Übermotivation dabei. Also sie hat sich die erste gelbe Karte, die sich eingefangen hat in der 60., die habe ich gar nicht verstanden, weil ich, was ich gesehen habe, war, dass Plattner fault. Und ich weiß nicht, ob Sophie Stäbel dann irgendwas gesagt hat zur Schiedsrichterin, weshalb sie dann Geld bekommen hat, das habe ich nicht so ganz sehen können und spielte auch keine Rolle, weil sie hätte eigentlich schon vorher die gelbe Karte kriegen müssen für ein taktisches Foul, die hat sie nicht bekommen, von daher gelb-rot war fair am Ende. Aber es war natürlich eine Aktion, also damit hätte sie ihrer Mannschaft extrem schaden können, so eng wie das Spiel auch war.
Was allerdings positiv bei Leverkusen.
Von daher gut gelaufen für sie.
Ja, am Ende auf jeden Fall. Und was ich glaube ich auch noch, was man noch positiv mitnehmen kann aus Leverkusener Sicht, also im Mittelfeld, da haben sie auch erklärbarerweise, weil man hat da mit Wamsa, man hat im Grunde die Vorbereitung genutzt, um Wamsa auf die Sechs zu stellen und da quasi gewisse Abläufe anzustudieren. Jetzt ist Wamsa weg, okay. Das nervt und ist schwierig. Was aber schon sehr, sehr gute Abläufe offenbart, das sind Maja Starnert und Caroline Kramer. Also die haben wirklich schöne, schöne Kombinationen gehabt, auch weil Cornelia Kramer, Entschuldigung. Okay. Auch,
ich dachte gerade, irgendwas stimmt nicht, aber ich musste drüber
nachdenken. Ja, ich habe es gesagt und dachte mir auch so, Moment mal, ist das nicht eine Autorin? Also Entschuldigung, habe ich verwechselt. Auch weil Kramer sehr, sehr weitläufig ihre Position spielt, aber Starnert scheint ein gutes Gespür oder ein gutes Auge dafür zu haben, wo Kramer ist und dann die Pässe dann auch dorthin zu spielen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und bei Kramer muss man eben auch nochmal sagen, dass die nicht nur eben offensiv dann eine wichtige Spielerin war, sondern gegen den Ball war sie vielleicht sogar die wichtigste Spielerin für Leverkusen. Also die hat Van de Velde gleich zweimal den Ball geklaut und damit große Chancen eingeleitet. Das habe ich vorhin ja schon angesprochen. Eine dieser Chancen führt ja auch zum Tor. Am Ende kommt sie auf 10 von 12 gewonnenen Duellen und 6 Balleroberungen, 4 davon in der gegnerischen Hälfte. Also wenn du so eine Spielerin schon hast, in der Arbeit und in der erfolgreichen Arbeit gegen den Ball, dann muss auch viel Gutes daraus entstehen. Und das war definitiv auch bei Leverkusen zu sehen. Das wollte ich noch positiv hervorheben, dass ich nicht hier zu negativ über Leverkusen gesprochen habe, nur weil mir bei Hoffenheim auch Dinge gefallen haben. Haben wir noch was vergessen, Lisa?
Ich habe nichts mehr auf dem Zettel, außer dass es für Hoffenheim jetzt ein sehr, sehr bitterer Auftakt werden könnte, wenn ich mir die nächsten Spiele noch angucke.
Ja, also Hoffenheim jetzt gegen...
Kurz eine ganz populistische Frage von mir. Ich habe ja nur die Highlights gesehen, insofern kann ich eigentlich gar nichts sagen. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt bei den Gegentoren, hat Hoffenheim vielleicht so ein bisschen auch so ein Leipzig-Syndrom, wo du jetzt gerade, Lisa, gesagt hast, Leverkusen hat vielleicht das Wolfsburg-Syndrom, aber Hoffenheim, dass sie das irgendwie nicht in Kauf nehmen können, einfach mal eine Ecke zu kassieren, statt das so schön rauszuspielen. Also ist das vielleicht auch ein Punkt, weil das war dann ja schon, das waren ja schon Szenen, wo man dann nicht unbedingt, also wo man sich die Gefahr dann eigentlich selber kreiert, ja. Oder?
Also ich würde zustimmen. Also das war einfach, einmal lässt sich Van de Velde da den Ball klauen und einmal hält ihn Diem im Spiel. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Thema, dass da vielleicht manchmal der die einfache Lösung so ein bisschen fehlt und sie es manchmal zu schön machen wollen. Lisa nickt
ja,
auch.
Ja, anstatt den Ball an der Stelle rauszuhauen, ja.
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 Aber das kann auch kommen. Und gleichzeitig, also die Ansätze sind da bei Hoffenheim und wir alle wussten ja auch, dass das eine Umbruchssaison wird. Und immerhin sieht man dafür auch positive Ansätze. Aber natürlich stimmt es auch darauf hinzuweisen, dass jetzt die nächsten Spiele mit Frankfurt auswärts und Wolfsburg zu Hause, also wir alle müssen uns vornehmen, nicht komplett zu eskalieren, wenn die am 5. Spieltag immer noch bei 0 Punkten stehen. Also
ja, ich meine, dass wir nicht eskalieren, ist wahrscheinlich nicht so entscheidend. Die Frage ist.
Ja, aber die in Hoffenheim ja auch nicht.
In Hoffenheim ist. Ja, das würde ich jetzt auch erwarten bei dem Umbruch, den die hatten und den Abgängen auch, die ja nicht in gleicher Weise ersetzt worden sind. Dann muss man, glaube ich, die Erwartungen auch einfach anpassen.
Ja, und irgendwann wird Matre ihre Tore machen und Firmly, die ja zum Beispiel in dem Spiel jetzt auch nicht so die Riesenrolle gespielt hat, ehrlicherweise, die kriegen sie noch nicht so ganz eingebunden. Da ist auch manchmal dieses 4-3-3, ist es dann, ist manchmal auch noch so ein bisschen schief. Manchmal kommen die in so Unterteilsituationen direkt nach Ballverlust, wo man sich fragt, wie, Moment mal, ich dachte, ihr wolltet ins Gegenpressing gehen, aber ihr macht es gerade in Unterzahl. Also da greift noch nicht alles ineinander, aber das kann noch werden. Aber schauen wir auf Hoffenheim. Jetzt dann eben in Frankfurt Leverkusen wiederum, das jetzt bei 6 Punkten steht. Das wird ein sehr interessantes Heimspiel gegen den FC Bayern haben. Bisher hielt man ja immer gut mit gegen den FC Bayern, auch wenn das selten direkt zu Siegen geführt hat. So ein bisschen so das Bayern- und Wolfsburg-Syndrom von Leverkusen. Bayern zu Hause und Freiburg auswärts, das sind die nächsten beiden Gegnerinnen für die Leverkusenerinnen. Und mit dem FC Bayern und dem SC Freiburg haben wir auch noch die letzten beiden Teams, die wir heute besprechen wollen, der FC Bayern. Jetzt kann ich es endlich auflösen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt euch die ganze Zeit gefragt, wer ist denn das dritte Team, das zweite Team, das alle drei Spiele gewonnen hat? Ja, es ist der FC Bayern. Wer hätte damit gerechnet? Zu Hause gegen den SC Freiburg in einem ja etwas durchwachsenen Spiel aus Münchnerinnen Sicht, würde ich glaube ich schon so sagen. Das klingt allerdings etwas unsinnig, wenn man sich aufs Ergebnis kapriziert. 4:1 gewinnen die Bayerinnen am Ende. Tanikawa gewinnt in der 18. Minute den Ball gegen Mai Schneider und trifft dann aus großer Distanz über Reilmann hinweg zum 1:0. Aber auch der SC hat Chance. Mamutovic muss zum Beispiel eine Flanke von Memmiger noch aus dem Winkel kratzen, kriegt sie aber auch gerade noch hin. Dann hätte Julia Gwin die Chance aufs 2:0, lässt sie aber noch liegen. Das kommt dann zustande nach einem ziemlich soften Freistoßpfiff für ein vermeintliches Foul an Harder. Clara Bühl bringt den Ball nach innen und wo landet er gerne bei Standards beim FC Bayern? Genau, bei Vanessa Gill. Und die kann erstaunlich frei, ehrlicherweise, einschieben zum 2:0. Dann hätte Clara Bühl in der 52. Minute alles schon klar machen können, aber kommt nicht an Anna Reimann vorbei, versucht den Tunnel, aber das klappt nicht. Und in der 64. Minute wird es insofern bestraft, dass der SC Freiburg rankommt. Ein super Angriff führt zum Anschlusstreffer. Über links kommt der Ball zu Memminger, die steckt auf Luca Birkholz. Birkholz zieht an Gill vorbei und trifft dann durch die Beine von Ine Mamutovic zu eben genau jenem 1:2. Und dann zeigt aber die eingewechselte Lena Oberdorf, welche Klasse sie hat. Sie spielt in der 76. Minute einen sensationellen Pass mit einem Packing-Wert von 10 wahrscheinlich, weil er dürfte alle Feldspielerinnen aus dem Spiel genommen haben, das SC Freiburg. Auf Clara Bühl, die ist durch und diesmal umspielt sie Anna Reimann und trifft zum 3:1. In der 91. Minute legt dann Bühl noch auf Tanikawa, die diesmal dann auch trifft. Und so entsteht eben dann, Helene, das 4:1. Aber würdest du mir zustimmen, dass das ein hartes Stück Arbeit war, ein härteres Stück Arbeit für den FC Bayern, als es das Ergebnis vermuten lässt und dass auch einiges Gutes über den SC Freiburg aussagt?
Da würde ich mitgehen. Julian vom Sportcast Freiburg hat diese Spiele, diese Auswärtsspiele von Freiburg bei Bayern letztens als Zahnarztbesuch bezeichnet, weil es ist selten schön für Freiburg gewesen in den letzten Jahren. Es gab ja auch schon mal 8 Gegentore in München. Also ich würde sagen, aus Freiburger Perspektive erwartet man meistens nicht so viel. Aber dieses Mal würde ich auch sagen, es war keine Wurzelbehandlung. Es war nicht schmerzhaft, es war eher so eine normale Zahnreinigung, mit der eigentlich Freiburg sogar zufrieden sein konnte. Also ich würde sagen, so rein taktisch gesehen fand ich Freiburg vielleicht sogar besser. Bayern hat dann eben die individuelle Qualität. Sie haben ihre Sachen gut gemacht, dass Tanikawa diesen Schuss macht aus 40 Metern. Das ist natürlich fantastisch von ihr und da will ich jetzt auch einmal noch nicht den großen Vorwurf machen. Natürlich bitter, dass Schneider dann den Ball verliert im Mittelfeld, aber nicht jeder Ballverlust dieser Art resultiert dann auch direkt in so einem Gegentor. Dann eben Bayern mit guten Standards. Kann man drüber reden, dass Freiburg es besser verteidigen kann, aber würde ich jetzt auch nicht so schlimm ankreiden. Und dann eben, ja, Clara Bühl am Ende mit sehr viel Klasse, Lena Oberdorf mit sehr viel Klasse. Aber zwischendrin sehr gute Leistungen von Freiburg. Also hat mir gut gefallen im Mittelfeld, was die da gemacht haben. Haben sehr diszipliniert gestanden, dann unangenehm gepresst immer wieder. Mhm. Bayern hatte da teilweise auch wirklich nicht die großen Lösungen. Also das war teilweise ein Spiel auf Augenhöhe. Einige sehr gute Leistungen von Freiburg, zum Beispiel von Emma Memminger eben, die dann auch das eine Tor, das einzige Tor, muss man sagen, vorbereitet hat. Die wurde ja in den Rasenfunk-Sendungen auch schon ausführlich gelobt, wurde, glaube ich, schon zweimal jetzt als Unsung Heroine nominiert und hatte ja auch wirklich eine schwierige Aufgabe, teilweise gegen Gwin, aber sehr gut gemacht. Ja, schöne Flanken, 63% ihrer Zweikämpfe gewonnen. Da passt schon vieles, finde ich. Das macht schon Hoffnung. Und ja, von daher würde ich sagen, Freiburg hatte einen guten Ansatz, hat es oft den Bayern schwer gemacht und kann relativ erhobenen Hauptes aus dem Spiel rausgehen.
Also irre viel Ballbesitz tatsächlich. Nach einer halben Stunde 50% oder sogar 51% für den SC Freiburg. Das ist jetzt nicht so typisch wie Bayern für Bayern-Spiele. Den Ball gewonnen haben sie über ein gutes, hohes Pressing, auch ein bisschen ausgenutzt, dass da der FC Bayern echt ungenau war im Spielaufbau. Und ja gut, zu Bayern habe ich gleich noch zwei, drei Dinge zu sagen. Aber das fand ich wirklich auch gut. Woran würdest du das denn dann festmachen, dass man aus der vielen Ballkontrolle so wenige Abschlüsse dann letztlich doch generieren könnte? Also ich will das jetzt nicht als riesiges Problem darstellen, weil ich weiß schon, dass der Gegner der FC Bayern ist. Aber trotzdem gab es ja hohe Ballgewinne, es gab gute Ballbesitzphasen. So bei Afawi zum Beispiel ist mir das aufgefallen. Die hat alles gut gemacht bis zum letzten Pass. Der war schlecht. Der kam dann nicht an. Also bei ihr bin ich auf eine Antwort gekommen. Aber woran würdest du das festmachen, dass zum Beispiel auch eine Selina Fabian kaum im Spiel war, eine Luca Birkholz, wenn man ehrlich ist, bis zu dem Treffer, also gegen den Ball auf jeden Fall, aber mit Ball dann eben irgendwie dann doch kaum zu sehen war?
Das stimmt, Fabian hatte ein, zweimal eine gute Seitenverlagerung, das war mir aufgefallen, aber ansonsten ja wirklich wenige Pässe auch für ihre für ihre Standards. Und Freiburg hat oft versucht, glaube ich, den Ball lang und flach die Linie runterzuschlagen. Und dass dann die Flügelstürmerinnen sich denen erlaufen. Aber das hat Bayern dann auch so ein bisschen irgendwann antizipiert. Ja, das stimmt natürlich, dass die klaren Gelegenheiten, bis auf diese eine Chance, die eben sehr gut rausgespielt waren, nicht so oft da waren. Also fällt mir auch schwer, das komplett festzumachen, um ehrlich zu sein. Bayern hat natürlich auch im Gegenpressing es manchmal gut gemacht, hat dann auch Bälle wieder gewonnen. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht hat auch manchmal der Mut einfach gefehlt von Freiburg, da nochmal ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen. Sie hatten eben viel Ballbesitz, aber es war dann kein sehr vertikales Spiel. Vielleicht hätte das bisschen mehr gefehlt. Andererseits ist es dann natürlich auch wieder riskanter. Aber sie hatten ja schon diese eine Phase, würde ich schon sagen, nachdem sie den Treffer gemacht hatten, wo es auch wirklich ein bisschen kleines Powerplay gab, also wo es dann auch tatsächlich ging. Also da hat man dann vielleicht gesehen, wie es hätte funktionieren können, auch schon vorher. Da waren auch die Einwechselspielerinnen gut, haben nochmal Schwung reingebracht. Sava Sirir zum Beispiel fand ich technisch auch wirklich gut. Das sind natürlich einfach Sachen, wo du sauber sein musst gegen Bayern, wo es auch wirklich auf das exakte Timing ankam. Und ja, das war dann eben auch die Phase, wo sie so ein bisschen mit breiterer Brust vielleicht angetreten sind und so ein bisschen mehr diesen Mut umgesetzt haben tatsächlich und gemerkt haben, oh, hier könnte tatsächlich noch mehr gehen als einfach nur gut stehen und die Hausaufgaben machen und schauen, wie es läuft.
Also wie gesagt, ich will das jetzt nicht hier als großes Problem darstellen, aber das ist mir eben, also neben dem, was ich zur Erfahrung gesagt habe, ist mir das zum Beispiel eben auch bei Lisa Kolb aufgefallen. Bei anderen Gegnerinnen hast du gesehen, im Moment der Balleroberung oder auch wenn sie eben ins Angriffsdrittel reinkommen, hast du immer zwei Flügelspielerinnen Minimum beim SC Freiburg, die den Willen haben, richtig tief zu gehen. Ist dann eigentlich egal, wer von beiden das macht. Also Lisa Kahl überholt Afawi rechts und Memminger überholt Kolb links oder eingerückt. Aber auf jeden Fall, es sind immer zwei. Und es gab dann eben manchmal Situationen, da war es dann doch nur eine. Dann war es dann Memminger und dann hat man geguckt, wo war Kolb in der Szene? Ah, sie hat schon abgesichert. Und das versteht man, weil über die Seite kam Prost und manchmal auch Dallmann. Und da willst du absichern. Aber das erklärt dann, warum es dann am Ende 7 Schüsse Expected Goals von 0,45 wert ist, was aber trotzdem ja die Leistung jetzt überhaupt nicht schmälern soll. Und auf der anderen Seite wird dir die Leistung vor allem dadurch geadelt, wie schwer sich der FC Bayern getan hat. Also José Bacalá hat auch nach dem Spiel gesagt, ihm hat das nicht gefallen, wie man insgesamt gespielt hat. Als sloppy, also schlampig, hat er das bezeichnet, was der FC Bayern da gemacht hat. Vielleicht hat er da aber auch Teil schon auch selbst mit verursacht. Also Prost, die auf dem Flügel begonnen hat, Dallmann und Harder haben sich 10 und 9 so ein bisschen geteilt. Du hast aber gesehen, Prost hatte immer wieder die Tendenz, nach innen zu ziehen, auch Julia Quinn, war immerhin, also manchmal ihre größte Chance hat Julia Quinn aus dem linken Halbraum kommt, da sie, als sie dann auf einmal alleine vor Reimann steht, ist natürlich auch eine Qualität, wenn du jede Position irgendwie besetzen kannst. Aber was mir beim FC Bayern neben so Ungenauigkeiten, die dabei sein können, selbst bei einem so guten Team, wirklich aufgefallen ist, war etwas, was man unter Alex Strauß noch mehr gesehen hat. Und das war zum ersten Mal so, dass mir etwas aus der Strauß-Zeit so richtig gefehlt hat beim FC Bayern. Unter Alex Strauß haben sie in manchen Phasen des Spiels das Spielfeld extrem breit gemacht. Und gerade gegen so ein 4-4-2 wie das vom SC Freiburg hättest du so Räume schaffen können zwischen den Spielerinnen, in die du einlaufen kannst. Du kannst die Ketten auseinanderziehen durch Tiefenläufe und so weiter und so fort. Und unter Barkala hat es sich inzwischen so etabliert, dass die Bayern immer in den engen Raum reinspielen. Also es ist denen einfach völlig egal, wie viele Spielerinnen, Gegenspielerinnen im Zentrum stehen. Die spielen da rein, die dribbeln da rein. Und das produziert Chaos, das produziert auch ganz viele Gegenpressing-Situationen, in denen sie auch sehr, sehr gut sind. Zum Teil gehen aber auch 4 Spielerinnen drauf und wenn sie den Ball dann nicht bekommen, kann man sich in der Champions League vor allem angucken, wie es dann aussieht, dann haben sie echte Probleme. Und in dem Spiel hatte ich den Eindruck, da standen sie sich vielleicht sogar selber im Weg. Denn als sie dann strukturierter gespielt haben, als Lene Oberdorf dann aus dem Spiel war, als dann auf dem Feld war, als der SC Freiburg auch ein bisschen nachlässiger war, so vom Timing im Anlaufen her. Die waren dann manchmal eben einfach einen Schritt langsamer und das ist der Schritt, der erreicht dann eine Bayern-Spielerin, dreht sie auf und dann ist sie schon weg quasi. Dann wurde es besser. Aber dieses Gefuddel, sage ich jetzt mal so despektierlich, das fand ich interessant, weil das funktioniert in der Liga und damit kommst du auch durch. Aber ein bisschen hatte ich auch den Eindruck, spielt halt mal auf den einen Flügel und dann verlagert in Ruhe auf den anderen. Dann bringt er die ganze Kette in Bewegung und dann kann ja was passieren. Spielt doch nicht immer gleich. Also Tanikawa ist das beste Beispiel. Fantastische Spielerin. Aber ich glaube, wenn du die fragst, willst du lieber im Wald joggen gehen oder auf einem Deich, dann sagt die immer den Wald, denn da fühlt sie sich offensichtlich wohl. Ist dir das auch aufgefallen?
Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass Bayern bisschen auf die Problematik reagiert hat. Also für mich hatten sie schon in der zweiten Hälfte, vor allem im Laufe des Spiels, dann so ein bisschen mehr auch versucht, diese eben den einen Flügel zu überladen, dann rüberzugehen, da eine Überzahlsituation zu haben, weil sie eben gemerkt haben, eben, dass das Gude nicht so super gut funktioniert hat. Das würde ich auch so sehen. Aber wie gesagt, sie haben ist ja schon ein bisschen dann auch abgemildert. Und als Gegenargument könnte man dann natürlich wieder sagen, ja, dieses Godel, das ist manchmal nicht so effektiv. Aber wenn dann eben doch dieser Pass durchkommt durch den ganzen Wald, dann ist man halt immer direkt in dieser Zone, die so super viel wert ist, wo wirklich die Chance auf ein Tor so groß ist. Und das sieht man ja auch mit dem Pass von Lena Oberdorf einmal durch die ganze Mitte durch das ganze Feld und dann steht eben Clara Bühl da ganz alleine. Also es kann halt auch manchmal 5-mal schief gehen und dann gewinnst du vielleicht von diesen 5-mal noch 2-mal den Ball im Gegenpressing wieder. Und dann, wenn es aber einmal funktioniert, dann hast du halt direkt eine super gute Chance. Von daher verstehe ich natürlich auch irgendwie den Ansatz.
Ja, das stimmt natürlich definitiv und es reicht ja auch in der Liga, also bei 10-2 Toren und 9 Punkten will ich jetzt nicht anfangen, hier ein großes Problem zu beschreiben, aber es ist mir eben in dem Spiel besonders aufgefallen, auch als Stärke, also das Gegenpressing ist einfach krass, also bei Sophie Prost, da würde ich sagen, viele Dinge haben noch nicht so ganz geklappt, aber was auf jeden Fall schon da ist, ist das Nachsetzen nach Ballverlust, also da war die genauso giftig wie Armani, genauso giftig wie Dallmann übrigens auch eher mit einer unauffälligen Leistung, die hatte nur 2 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, 1 Dribblingversuch, nur 34 Ballkontakte und keinen einzigen Schuss, also dass die dann, also erst in der 80. Minute ausgewechselt wurde, hat mich ehrlicherweise fast ein bisschen gewundert, dass Harder erst vom Feld genommen wurde, aber gut, kann man auch mit der Einwechselspielerin Pozzi dann begründen, aber da hast du zum Beispiel auch gesehen, was da noch von der Qualität von der Bank kommen kann. Und dann muss man natürlich noch erwähnen, Sarah Satrazil hat ihr Comeback gegeben, das heißt, wir hatten irgendwann dann Satrazil Oberdorf wieder auf dem Spielfeld stehen. Ich fand das Interview von Sarah Satrazil bei Magenta Sport nach dem Spiel sehr interessant, weil sie gesagt hat, ihr Kreuzbandriss sei im Nachhinein eine gute Sache gewesen, rückblickend, Zitat, auch mental mal ein paar Hürden zu überwinden. und zu wachsen und sich auch mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das habe ich so noch nie von einer Spielerin gehört und fand ich bemerkenswert. Und man hat ihr das auch angemerkt, wie mit welcher positiven Energie sie auf dem Feld stand, nicht nur, weil sie zurückgekehrt ist, sondern weil sie einfach wieder Lust hatte, Fußball zu spielen. Also es gab viele, viele auch gute Dinge im Spiel vom FC Bayern, das wollte ich damit nur noch mal kurz unterstreichen. Und die Qualität ist krass, aber immer Clara Bühl, schon wieder zwei Vorlagen, ein Tor, okay, gut, so ist es halt einfach. Aber hast du nicht vorhin gesagt, sie könnte im Ausland noch den nächsten Schritt machen? Wohin eigentlich noch?
Ja, bin ich gespannt. Ja. Ich würde sie tatsächlich, ich mache mir da keine Freunde bei den Bayern-Fans und natürlich möchte ich jede tolle Spielerin und gerade Clara Bühl auch am liebsten bei mir vor der Haustür spielen haben, damit ich die möglichst oft live sehen kann. Aber ich glaube, da geht noch viel mehr.
Mhm. Also ich glaube, da ist. Ich dachte genau das vor 2 Jahren oder so. Mhm. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie stagniert so ein bisschen in ihrer Entwicklung. Ja, ich weiß nicht, aber jetzt hat sich meine Meinung vielleicht klein bisschen zwischendurch auch geändert, weil sie hat echt nochmal einen Schritt gemacht, finde ich, den ich ihr auch erstmal bei Bayern nicht so zugetraut hätte, dann, dass das so nochmal weitergeht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Sehe ich ähnlich, dass da zwischendurch eine Stagnation zu sehen war oder ich sie zumindest auch so empfunden habe und dass das seitdem nochmal deutlich stärker geworden ist. Also es führt ja auch kein Weg dran vorbei. Clara Bühl ist die stärkste deutsche Spielerin definitiv, die wir im Moment haben. Ohne Zweifel gibt ja auch Gründe, warum sie überall im Gespräch ist und ungefähr jeder wahrscheinlich dankbar wäre, sie verpflichten zu können. Ich glaube aber einfach, dass dieses Rauskommen aus diesem Umfeld, in dem du schon so lange drin bist und in dem du so sicher bist und in dem alle Leute genau wissen, was sie von dir zu erwarten haben, halt nochmal was bringen kann. Und ich glaube, dass sie einfach so gut ist, dass sie noch mehr könnte, als sie jetzt zeigt. Weil in der Champions League ist ja auch manchmal dann so wahr, dass es dann eben nicht reicht, um sich gegen Top-Mannschaften dann die Top-Leistung auch abzurufen. Und deswegen glaube ich, da geht schon noch was. Und ich würde ihr zutrauen, dass sie das irgendwo im Ausland, dass sie sich noch weiterentwickelt.
Ja, das stimmt natürlich. Verantwortung übernehmen war schon auch noch ein Punkt. Gerade in der Champions League und so nochmal mehr. Also da könnte man sicher das Argument machen. Vielleicht bevor wir es zumachen, das Segment gleich. Oder Max, willst du noch was sagen?
Zwei Gedanken dazu. Clara Bühl, vor 2 Jahren haben wir noch drüber gesprochen, die braucht ein bisschen Anlauf, um ihr Tempo auszuspielen. Jetzt kann die aus jeder Situation heraus an ihrer Gegenspielerin vorbei. Ich glaube, das ist quasi das Konkrete, was sie als nächsten Schritt gemacht hat, hat in dem Spiel auch wieder die meisten herausgespielten Chancen. Die hat 7 Chancen herausgespielt, natürlich auch durch Standards, aber insgesamt trotzdem fantastische Zahl und 7 von 11 Dribblings gewonnen. Und der zweite Teil, der zweite Gedanke dazu, ich verstehe das mit dem im Ausland den nächsten Schritt machen. Sollte Franziska Kett aber wieder die Form erreichen, die sie in der letzten Saison hat, dann sind die ein so dynamischer Flügel, dass ich mir vorstellen könnte, den Schritt, den kann man auch beim FC Bayern gehen, halt auf internationaler Ebene. Das sehen wir halt erst im Frühjahr, ehrlicherweise. Bis dahin müssen sie mit dabei sein. Das waren noch die einzigen Gedanken, die ich dazu habe. Helene, was wolltest du?
Ich behalte sie auch sehr gerne hier.
Helene, was wolltest du
sagen? Ja, noch kurz zum Spiel. Würde ich nochmal Anna Reimann auch nochmal das Kompliment explizit machen wollen, weil ich finde, mit 17 Jahren ist das wirklich unglaublich, was sie da wieder abgeliefert hat. Manchmal sehr gut aus dem Tor rausgekommen, gar nicht zögerlich gegenüber diesen Bayern-Spielerinnen. Und ja, da muss ich vielleicht auch persönlich ein bisschen zu Kreuze kriechen, weil ich war auch eine Kritikerin davon, dass Adamczyk dann abgewandert ist zu Nürnberg. Da war ich die Erste, die gesagt hat, also wie kann man so ein Torwarttalent gehen lassen? Schlimm. Und ich wusste nicht, dass Freiburg dann noch mehr auch in petto hat. Also das fand ich schon wirklich sehr stark. Und andererseits bei der Innenverteidigung vielleicht noch kleines Manko neben dem, was wir gesagt hatten zur Offensive. Ja, gab schon wieder den einen oder anderen Moment, wo ich mir nicht so sicher war. Stieli war in 1-2 Momenten so ein bisschen ungestüm. Ja, und das ist, glaube ich, schon das, wo ich sagen würde, ja, da sehe ich Freiburg auf der Position nicht ganz so gut besetzt, dass es wirklich für die obere Hälfte der Bundesliga reichen würde. Also da sehe ich sie im Vergleich schon eher schwächer. Und das hat sich auch gegen Bayern an ein, zwei Stellen gezeigt, auch wenn das Mittelfeld das insgesamt sehr gut abgefedert hat, fand ich.
Ja, sehr guter Punkt. Da Stili hat ja auch diesen einen schlimmen Aufbaufehler, Ojukwu auch den Ballverlust, aber sehr gut, dass du auf Reimann auch nochmal eingehst. Das ist übrigens auch eine Qualität von FC Bayern. Die hatten Schüsse, die hatten einen Expected Goals Wert von 2,98, also fast 3, und haben daraus einen Expected Goals on Target Wert gemacht von 4,3. Also die Qualität der Abschlüsse der Bayern-Spielerin waren auch sehr gut, und Anna Reimann, trotz Gegentore, hat sie 10 Schüsse noch gehalten von diesen eben sehr guten Schüssen. Also die kommt sogar noch mit einem positiven Goals-Prevented-Wert raus aus diesem Spiel. Das muss man erstmal schaffen. Also gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Auch wenn uns das vielleicht schon mal was weggenommen hat für die Spieltags-Awards. Vielleicht hätten wir da natürlich Anna Reimann auch nochmal loben können, aber ich bin mir sicher, wir finden entweder nochmal Worte zu ihr oder andere. Wir wollen jetzt küren, unsere MVP, unsere Unsung Heroine und unsere Momente des Spieltags. Lisa, wenn du magst, dann darfst du mal beginnen. Wer ist denn deine MVP?
Ich habe mich für Delis Boboi entschieden von RB Leipzig, die in dem Spiel das gezeigt hat, was ich mir erhofft habe, als sie nach Leipzig gegangen ist, weil ich einige Spiele live von ihr gesehen habe in Leverkusen und die Ansätze, die ich da gesehen habe, wahnsinnig toll fand und da letzte Saison nicht so viel von wiedergefunden habe. Und in dem Spiel fand ich es wirklich fantastisch, was sie gemacht hat.
Ja, haben wir ja vorhin ausführlich besprochen. Also Delis Boboi auf jeden Fall einen tollen Spieltag hinter sich. Wer reiht sich da denn ein, Helene?
Ja, sehr gute Wahl, Delis Boboi übrigens. Ich will nicht nochmal draufhauen, aber mehr Berührung im Strafraum als der gesamte HSV. 8-6, naja.
Ich will nicht nochmal draufhauen und dann trotzdem draufhauen, das ist aber natürlich auch gut. So ein bisschen, wie es Leipzig gegen HSV gemacht hat. Entschuldigung.
Ja, vielleicht bleibe ich dann einfach beim Spiel, wenn es so schön ist, weil wenn wir jetzt MVP einfach danach betrachten, wer wirklich als einzelne Spielerin den Unterschied vom Resultat her gemacht hat, wo man sich denken würde, okay, wenn wir die jetzt ersetzen, dann geht's ganz anders aus. Dann lande ich schon bei Kinga Simic, die zwar einmal eine Unsicherheit hatte, als sie bei einem Freistoß, glaube ich, das erst im Nachfassen hatte, aber ansonsten wirklich sehr gut war. Und das ist einfach ein Spiel, wir haben es schon besprochen, was der HSV in sehr vielen Szenarien, die man durchspielen könnte, auch verliert, und dass sie es nicht getan haben, lag eben maßgeblich an ihr, die auch gegen Boboi, da können wir eine gute Brücke schlagen, einmal auch sehr gut reagiert hat. Beim Gegentor war sie dann ziemlich machtlos, glaube ich. Von daher würde ich sie als MVP nennen. Mhm.
Ich habe ganz lange überlegt, ob ich jemanden nehmen kann vom 1. FC Nürnberg, aber die leiden alle darunter, dass es so eine gute Teamleistung ist, dass man kaum so eine herausheben kann. Das ist also, sorry, deswegen kann ich hier keine nehmen. Ich muss allerdings jetzt auch nicht nochmal eine riesige Eloge auf Cornelia Kramer halten, weil die habe ich ja vorhin schon abgehalten. Sie war für mich bei Leverkusen wirklich die entscheidende Frau und deswegen meine MVP dieses Spieltags. Kommen wir zu den Unsung Heroines. Lisa, wen hättest du denn da auf deinem Zettel?
Da ist es bei mir relativ schwierig, weil ich sehr viele habe, die wir dann ausführlich besprochen haben. Dann sind sie nicht mehr ganz so unsung. Also ich habe unter anderem Annabel Schasching draufstehen auf meinem Zettel. Aber ich würde dann jetzt auf Jonna Prängel gehen, über die wir nicht so viel gesprochen haben. Schön. Und dann haben wir Nürnberg untergebracht.
Ja, das ist toll. Ich fand es interessant, die hat sich ja immer mal wieder im Aufbau so nach rechts, glaube ich, rauskippen lassen und war da sehr, sehr gut. Also die guten Passquoten, die Nürnberg insgesamt hatte, das hatte eben auch damit zu tun, dass sie eben unter anderem über Prängel immer wieder so einen Exit-Ball hatten. Und genau, und sie hat sich auf rechts rausfallen lassen, weil dann nämlich Bleil nach vorne schieben konnte und dann hatten die vorne so ein cooles 3 gegen 3 eigentlich, was insofern lässig ist, weil du gegen 5-3-2 dann quasi die Sechserin rausziehst. Das war dann meistens Chantal Hagel. Haben sie echt, ja, war einfach ein guter Ansatz, hat gut funktioniert, und dadurch, dass ja dann Stuttgart auch mit 2 anläuft, kannst du halt auch einfach über so einen Move das Anlaufen quasi komplett dem die Luft rauslassen, weil du immer ein 3 gegen 2 hast. Und Jonna Prängel war die es ausgeführt hat. Sehr, sehr gut. Helene, wer ist deine Unsung Heroine dieses Spieltags?
Dann gehe ich mal mit Taylor Ziemer, weil ich finde, über herausragendes Engagement haben wir dann doch gar nicht so viel geredet vor dem 1-0 für Köln. Und auch da wieder Brücke zu Boboi, weil beide Stürmerinnen haben sich ihr Tor eigentlich komplett selber geholt, haben sich selber den Ball geschnappt. Und ja, man hätte auch einfach die Ecke mitnehmen können, hat sie nicht getan. Hat den Ball gewonnen, im Spiel behalten und dann perfekt ins Tor geschweißt. Also fand ich wirklich sehr schön und auch eben sehr typisch für Köln in dieser Saison. Deswegen würde ich sie da nominieren.
Ja, sehr schön, dass du da nochmal reingegangen bist. Das war wirklich eine tolle Leistung. Dann nehme ich aus dem Eintracht Frankfurt-Spiel eine Spielerin, die vielleicht ein bisschen überrascht, aber ich glaube, Sarah Dawson ist meine Unsung Heroin dieses Spieltags. Obwohl sie den Strafstoß verschossen hat, den fand ich allerdings auch gut gehalten von Nadine Böhi, habe ich ansonsten keine negative Szene von ihr im Kopf. Und ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, wie gut sie darin war, die Flanken zu verteidigen. Und das musst du alles in allem erstmal so hinbekommen. Und das war nicht das auffälligste Spiel von Sarah Dawson, aber gerade in dieser Unauffälligkeit liegt ja oft die Stärke, vor allem wenn du eine Innenverteidigerin bist. Eigentlich gar nicht so gut, wenn du da viele auffällige Szenen hast. Deswegen, ich glaube, sie ist meine Unsung Heroine. Es hätte noch ein paar andere gegeben, aber ich habe den Eindruck, über Sarah Dawson haben wir gar nicht so lange geredet vorhin. Ja, ich bleibe einfach dabei. Dann kommen noch die Momente des Spieltags. Lisa, welcher war es denn für dich?
Weil ich mir drei alternative Momente aus dem Bayern-Spiel genommen habe, würde ich Helene den Vortritt lassen, weil es ihr Spiel war. Und einfach mal abwarten, was du nimmst.
Ach, das ist toll. Ich habe gar nicht so viel auf meiner Liste. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Dann nehme ich jetzt einfach die relativ offensichtliche Option, nämlich diesen wunderbaren Pass von Oberdorf auf Bühl. Also ich glaube, da dachten sich wirklich alle Zuschauer und Zuschauerinnen im Bayern-Campus und auch vor ihren Laptops oder Computern oder Fernsehern. Wow, wie toll, dass sie einfach wieder da ist und hoffentlich bleibt sie uns jetzt auch dieses Mal noch deutlich länger erhalten als nach dem letzten Comeback.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, Lisa, jetzt hast du noch zwei übrig. Für welchen entscheidest du dich?
Richtig. Dann nehme ich das Comeback von Sarah Zadrazil nach 348 Tagen nach dem Kreuzbandriss. Weil mein Herz gerade so ein bisschen an dem Thema hängt, weil ich eine Geschichte über Lilli Porcella geschrieben habe auf elffrauen.de und sie
sehr
nach
cool
ihrem Kreuzband,
übrigens.
Oh, danke.
Ja, sehr, sehr
nach
gut.
Dem Kreuzbandriss über ein Jahr sehr viele Gespräche mit ihr geführt habe und auch einfach sehr dankbar bin darüber, wie offen sie da war. Und sie hat lustigerweise was Ähnliches gesagt wie Sarah Zadrazil, was du eben zitiert hast, Max. Nämlich, sie hat auch irgendwann zu mir gesagt, dass das eigentlich im Nachhinein keine so schlechte Erfahrung war. Und es war bei ihr ja der zweite Kreuzbandriss, da habe ich auch erstmal eine Weile drüber nachdenken müssen. Aber sie findet tatsächlich, dass sie in der Zeit nochmal selbstbewusster geworden ist und einfach viel dazu gelernt hat. Und ich habe bei dieser Geschichte sehr viel darüber gelernt, was das in der Gesamtheit bedeutet. Weil ich finde, dass man sehr oft als Fan oder auch als Journalist nur drauf guckt, die Verletzung passiert und dann redet man ab und zu mal drüber, wann kommt die denn eigentlich wieder, wie weit ist sie denn? Und dann geht's oft erst wieder drum, wenn die dann ins Mannschaftstraining zurückkommen oder wieder auf dem Platz stehen. Und was dazwischen passiert, ist halt nicht so häufig ausführlich Thema. Und deswegen fand ich das sehr spannend, da so tief reinzugehen.
Ja.
Und habe mich dann jetzt auch bei Sarah Zadrazil sehr gefreut, die ja wirklich sehr, sehr lange draußen war.
Also der Text ist verlinkt in den Shownotes, lest ihn unbedingt und ich möchte ergänzend dazu nochmal zwei Zitate vorlesen, die ich in der Saisonvorschau schon mal vorgelesen hatte, aus einem Interview von Giovanna Hofmann, das hat sie der Reha-Klinik-Homepage gegeben, in der sie eben ist. Da sagt sie einmal, ich glaube, ich habe 4 Monate lang nach dem Tag der Verletzung keine Nacht durchgeschlafen, das ist wahnsinnig kräftezehrend. Und sie sagt, hätte ich vor meiner Verletzung nicht so ein gutes Jahr gehabt und gemerkt, dass ich auf internationalem Top-Niveau mitspielen kann und es mir extreme Freude macht, hätte ich vermutlich aufgehört. Und das waren nämlich für mich auch so zwei, Wachauf-Momente nochmal, weil es mir eben auch so geht, vielleicht auch durch die hohe Anzahl der Kreuzbandrisse im Frauenfußball, entwickelt man fast so eine Routine dabei. Man sieht es, es passiert, es ist fürchterlich, man hat Angst, dass es ein Kreuzbandriss ist, es ist ein Kreuzbandriss, man hat Mitleid mit der Spielerin, mit dem Verein, mit allen Beteiligten und dann sind aber diese Spielerinnen weg, das beschreibst du ja auch in deinem Text sehr gut, Lisa. Und so ist das ja bei Gio Hoffmann, so ist das bei Sarah Sadrazi, so ist das bei Lena Oberdorf, übrigens waren die auch in ähnlichen Einrichtungen, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Und das ist aber dann schon mal nochmal gut, den Blick darauf zu werfen, weil das vielleicht auch nochmal unsere Bewertung der dann zurückkehrenden Spielerin vielleicht ein bisschen beeinflussen könnte. Also wenn wenn sich eine Spielerin wie Gio Hoffmann so äußert oder eben auch Lilly Porcella dir gegenüber, zwar positiv gedreht, aber da zeigt das ja trotzdem, was das für ein Einschnitt ist, dann müssen wir auch irgendwie versuchen, das bei der Bewertung der sportlichen Leistung dann einfließen zu lassen, zumindest eben in einer gewissen Phase nach dem
Ja, deswegen fand ich auch gut, dass Sarah Zatrazil gesagt hat, diese, was waren das jetzt, ich weiß nicht, 20 Minuten war sie auf dem Feld oder so, ich glaube, sie sagte 20 Minuten, dass sie richtig hart gewesen seien. Ich glaube, das hat man auch zu oft gar nicht im Kopf, was das bedeutet, erstmal nochmal in die Spiele zu kommen und dass die Belastung eine andere ist, also dass du die nicht, dass die nicht wieder anfangen zu spielen und dann sind die bei 100% und man kann dann irgendwie die Leistung erwarten, wie sie vorher war, sondern es ist halt, es geht dann erst wieder los. Es ist halt wirklich ein langer, langer Aufbau nach so einer schweren Verletzung. Und wen ich auch gerne noch mit reinwerfen würde, ist Fiona Geißer, die eigentlich eine ähnliche Geschichte hat wie Lena Oberdorf, nur kriegt es halt keiner mit, weil sie in der zweiten Liga bei Bochum spielt und ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr nach dem ersten Kreuzbandriss ihren zweiten erlitten hat und jetzt wieder ausfällt und auch noch sehr, sehr jung ist. Und das sind dann einfach auch Geschichten, die, ja, bei Lena Oberdorf kriegt es jeder mit und alle freuen sich. Und es gibt aber auch Spielerinnen, für die trifft das nicht in der gleichen Form zu, die machen aber das Gleiche durch.
Oder Jubina La könnte man da auch noch nennen. Waren es nicht am Ende sogar 4 Kreuzbandrisse bei Jubina La? Dass ich es schon nicht mal mehr zählen kann, ist schon so absurd. Und das eben alles auch nochmal in einer komplett anderen ökonomischen Situation als eben viele männliche Leistungssportler, über die wir sprechen. Auch längst nicht alle, aber eben viele davon. Auch das macht das eben nochmal zu einem ganz besonderen Fall. Aber ich möchte dann trotzdem bei meinem Moment des Spieltags bleiben, denn ich hatte nämlich tatsächlich diese zwei Post-Match-Interviews, wie man es neudeutsch nennt. Zum einen von Stefan Lerch, der eben wunderschön offen über seine Emotionen und der war einfach nur seinem Team so dankbar, dass sie das gedreht haben und dass die quasi positiv aus dieser Woche rauskommen. Und dann eben Sarah Zatrazil, die eben auch so positiv war und aber gleichzeitig auch so ehrlich. Sie hat tatsächlich in der 82. Minute ist sie gekommen und sagte eben, boah, das war schon ganz schön heftig. Also da sieht man auch mal, das, was du eben gerade gesagt hast, unterstreicht das nochmal, Lisa. Ja, das sind meine Momente des Spieltags. Ich fand es insgesamt, dass es an diesem Spieltag viele interessante Interviews nach dem Spiel gab, wenn es welche gab, denn nicht immer ist das der Fall im Frauenfußball. Aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema und das ist auch eines, das muss der Ligaverband dann selber für sich erklären, denn die Rechteinhaber werden ihn nicht die Bude einrennen mit Angeboten für zusätzliche Berichterstattung. Aber es ist ein anderes Thema. Da reden wir mal an anderer Stelle drüber, wenn auch noch mehr spruchreif ist, würde ich sagen. Jetzt für den Moment erstmal danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich. Es war eine lange Aufnahme, aber sie hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank an Lisa Seiler von elffrauen.de. Dein Text ist verlinkt. Ich hoffe, alle folgen dir auf allen Plattformen dieser Welt. Danke, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht mit euch.
Und herzlichen Dank auch an Helene Altgeld, die ihr unter anderem bei The Rise of Women's Football lesen könnt. Helene, es war wie immer eine Freude, dich mit dabei zu haben. Danke für deine Zeit.
Danke euch, war ein sehr unterhaltsamer Spieltag. Also ich hatte bei allen Spielen, die ich nicht gesehen habe, das Gefühl, Mensch, da habe ich doch wirklich was verfasst und hat mir richtig Spaß gemacht, auch euch zuzuhören. Also vielen Dank.
Ja, deswegen wurde das auch so lange. Ich habe zwischendurch schon gesehen, wir sind ein bisschen über der kalkulierten Zeit, sage ich jetzt mal, pro Spiel. Und dann habe ich auf die Spielliste geguckt und dachte mir so, ja, weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, wo wir reduzieren können.
Ich war auch gespannt.
Ja, bei Mainz gegen Köln, die haben darunter ein bisschen gelitten, aber da gab es dann auch wirklich am wenigsten zu sagen. Also herzlichen Dank an euch beide und ich danke natürlich auch euch da draußen, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Unterstützung. Denn ihr wisst, der Rasenfunk ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert. Es sind auch einige dazugekommen im letzten Monat, im August. Vielleicht ja auch einige wegen unserer Saisonvorschau auf die Bundesliga der Frauen. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Michi B., bei Nikolas, bei Borussia ist der geilste Club der Welt, bei Jacek und beim Malbär-Effekt. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt. Wie das geht, erfahrt ihr in den Shownotes, in der Videobeschreibung oder wenn ihr einfach auf rasenfunk.de geht und da auf den Unterstützen-Button klickt. Sondern diese 5 genannten, die haben sich auch registriert als Supporterinnen und Supporter. Das ist komplett freiwillig und kostenlos, wenn ihr das macht. Und da könnt ihr den Haken setzen, ob ich euch eben nach dem Zufallsprinzip in einer solchen Folge hier danken soll. Macht das gerne, wenn ihr wollt. Folgt uns sehr gerne auch auf allen anderen Plattformen und abonniert die sonstigen Feeds des Rasenfunks. Hier geht's dann nach dem 4. Spieltag weiter. Und dann ja, geht es jetzt ja langsam auch Schlag auf Schlag. In diesem Sinne, Feedback sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen, empfehlt uns sehr gerne weiter. Und dann bis bald. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.